herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich freue mich sehr über das, was jetzt in den nächsten 3 Ausgaben dieses Podcasts hier passieren wird. Und ich freue mich sehr, das Ganze mit der wunderbaren Maria Engler, a.k.a. die Filmguckerin, machen zu dürfen. Hallo Maria.
Hi, hallo.
Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen so für den Sommer. Wir rufen den Sommer der Affen aus. Summer of the Apes.
Ja, affenstark.
Ja, genau. Ist mir nämlich auch noch aufgefallen. Wir haben ja schon eine 0. Ausgabe quasi gemacht. Schon mal hier so der kleine Teaser in die Richtung. Den könnt ihr hören über Steady. Wenn ihr euch da in die Steady-Kampagne klickt, dann gibt es einen exklusiven Bonus-Podcast zu dem 1968er Film Planet der Affen. Und in der Ausgabe hast du schon sehr viele affengeile Wortwitze angekündigt, die, glaube ich, gar nicht denn so viel in dem Podcast passiert sind. Die müssen wir jetzt eigentlich hier nachholen. Also außerhalb der Paywall gibt es jetzt die Affengags.
Ja, irgendwie war das Gespräch dann doch so ernst, dass sie nicht mehr gepasst haben, leider. Mal gucken, ob es heute anders ist.
Ja, also ich hoffe, dass wir durchaus ernsthafter durchgehen, aber gleichzeitig brauchen wir Affenwitze. Also das
unbedingt.
Ich bastel sonst hier noch ein Soundboard irgendwie zusammen und dann spielen wir die vorher ein und dann nehmen wir die vorher auf, spielen sie nur noch ein. Da kriegen wir noch was hin, denn wir wollen ja eben gleich 3 Filme besprechen, also 3 Ausgaben. Wir machen ja so eine Art Mini-Staffel hier in der Second Unit. Wir werden jetzt in den nächsten, also in dieser Ausgabe und in den nächsten beiden Ausgaben uns konzentriert über diese, mir fällt es immer noch schwer, wir sprechen über Planet der Affen und wir sprechen über diese 3 Filme, die nach 2011 entstanden sind oder ab 2011 entstanden sind. Und da nehme ich vielleicht schon mal gleich ein bisschen was vorweg, was wir hoffentlich am Ende noch besprechen werden. Es sind Reboots, es sind Prequels, es sind alternative Geschichten, es sind auf jeden Fall Erzählungen innerhalb dieser Filmreihe Planet der Affen. Um es mal so auszudrücken.
Ja, mit verwirrenden Titeln.
Das kommt auch noch hinzu, ja.
Das kommt dazu.
Im Englischen wie im Deutschen. Man hat sich mal wieder dafür entschieden, komplett andere deutsche Titel zu wählen, die mindestens genauso bescheuert sind wie die englischen. Aber also wir sprechen über, Achtung, Rise of the Planet of the Apes. Das ist der Film mit James Franco von 2011, um es mal so auszudrücken.
Ja. Oder zu Deutsch Planet der Affen, Prevolution. Nicht wahr?
Ja. Das ist dann auch schon wieder das Ding, ne? Das ist ja der deutsche Titel, der eigentlich sich Englisch gibt. Ich dachte, man könnte auch einfach die Prävolution draus machen.
Die Prävolution, warum nicht?
Es gibt die Prävolution, dann kommt die Revolution und dann kommt die
Oh Mann, ja.
Dann kommt die es liegt mir auf der Zunge.
Also auf Englisch heißt es, ist auch dann der War, ne?
Und genau.
Auf Deutsch. Ja, wie gesagt, es ist sehr verwirrend.
Ja. Und dann finde ich es halt eben auch so verwirrend, weil es sind ja irgendwie auch nicht so richtig Prequels. Also
Es ist schwierig, aber wir schaffen das schon.
Ich glaube, es sei uns verziehen. Ich werde wahrscheinlich sehr oft das Wort Prequel einfach benutzen und wir werden dann am Ende hoffentlich dieser ganzen Ausgabe herausfinden, warum ich das so schwierig finde, dieses Wort an der Stelle zu benutzen. Aber es sind ja irgendwie, es sind diese Prequels, es sind diese neueren. Es ist die Trilogie und das ist auch wieder der Knaller. Der eigentliche Grund, warum ich das besprechen wollte, ist Matt Reeves, aber der hat ja nur 2 von 3 gemacht. Also das sind ja noch nicht mal seine Filme so richtig oder seine Reihe. Der hat sich da ja dann irgendwie nachher so rangezeckt. Also 2/3 Matt Reeves, die wir auch erst später besprechen werden dann. Es ist kompliziert.
Es ist sehr kompliziert.
Wir versuchen es aber so einfach und so gut wie möglich aufzurollen und starten mit dem ersten Rise of the Planet of the Apes, Prevolution.
Ich dachte Prävolution.
Prävolution, genau. Wir sprechen heute über die Prävolution. Bevor es zur Revolution kommt, denn eigentlich haben sie auch ein bisschen verkackt, weil eigentlich hätte es Prevolution, Volution und Revolution sein müssen.
Ja, stimmt.
Also Prävolution, Volution und Revolution, um es mal so korrekt auszudrücken.
Das wäre cool gewesen, aber ja, Chance verpasst.
Naja. Gut, wir sortieren uns nochmal neu. Ich setze nochmal neu an. Ich sage einfach mal kurz noch einen Hinweis in Richtung Steady, bevor wir so richtig eintauchen. Also wir haben eben schon eine exklusive Folge aufgenommen zu dem 68er, zu dem, wenn man so will, zu dem Originalfilm. Könnt ihr euch eben drüben bei Steady anhören. Alles da, alles wunderbar. Und liefert ein bisschen Grundlage. Also wir wollten uns eben ja mehr eigentlich mit diesen neueren drei Filmen auseinandersetzen. Aber dann bist du, Maria, ja auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch auch den alten irgendwie mal mitnehmen. Da hat ja irgendwie alles angefangen. Vielleicht sollte man den so ein bisschen als, ich sag mal, Projektionsfläche für alles Spätere auch irgendwie kennen. Wir beide kannten ihn halt noch nicht. Haben das nachgeholt, haben den besprochen. Könnt ihr euch da wunderbar anhören und ja, habt das genauso als, also natürlich auch den Film angucken, die gibt es alle bei Disney Plus, das ist auch ganz praktisch. Caesar ist eine, ist ein Disney-Prinz geworden im Zuge der Fox-Übernahme, also genau, könnt ihr alles gucken, könnt ihr alles hören und könnt euch da sehr gerne eben auch bei Steady reinklicken und auch ein kleines bisschen was zurückgeben hier in diese Richtung. Darüber hinaus haben wir auch einen Sponsor. Diese Ausgabe der Second Unit wird präsentiert von York on Demand. Das Streaming-Angebot der Berliner York Kinogruppe bietet eine kuratierte Auswahl an Filmen, die alle ohne Abo im Original und mit Untertiteln angeboten werden. Die Auswahl wird vom Programmteam der Kinos handverlesen vorgenommen. Viele Filme, über die wir hier im Podcast sprechen, versanden oft im Streaming-Dschungel. York on Demand bietet ihnen ein Zuhause. Aktuell neu ist der Film Drive My Car, der japanische Gewinner des Oscars für den besten internationalen Film. Alle weiteren Infos findet ihr bei uns in den Shownotes, da ist auch ein Banner, da könnt ihr euch durchklicken oder ihr geht einfach auf ondemand.york.de, York mit CK. Wir sagen vielen lieben Dank für die Unterstützung dieser Ausgabe. Genau, so, ich glaube, das ist soweit alles, was wir brauchen, um in den Film einzutauchen. Und das tun wir über unser Vorverständnis. Das ist so das, was wir meinen mit, was bringen wir mit in die Filmsichtung, jetzt ins Gespräch, was wissen wir, was kennen wir. Wir beide haben jetzt eben den 68er gesehen, nehmen den mit. Aber was wusstest du schon von der Prävolution, bevor du sie gesehen hast?
Ich glaube, ich habe die Prävolution, also ich habe den ja jetzt nochmal, also ich habe den jetzt geschaut und habe dann hier und da so gedacht, also irgendwas klingelt da. Also ich dachte halt wirklich, ich bin ganz neu in der Reihe, aber irgendwas, ja, irgendwas wurde da doch dann irgendwie aktiviert in meinem Gehirn und vielleicht, also ich habe den vielleicht dann irgendwie mal so in Stücken im Fernsehen mal so gesehen, so mal kurz reingesäppt oder so. Also mir kamen da Dinge bekannt vor, aber eben dann doch nicht so weit, dass ich darüber jetzt irgendwie ausufernd hätte reden können. Deswegen, ja, also ich hatte davor eigentlich jetzt nicht wirklich eine Peilung und halt wirklich den, ich habe vielleicht den ersten gesehen, die anderen gar nicht. Und ich hatte damals, das war mein bisher einziger Bezugspunkt zu der Reihe, hatte ich den Marky Mark Film gesehen, mit also von Tim Burton, den Planet der Affen, das Reboot, das Remake, was auch immer, wie man es nennen möchte.
Hieß Marky Mark and the Funky Apes.
Genau, ja, richtig, genau. Und der, das war ja auch Teil des Troy McClure Musicals über Planet der Affen, wenn ich mich richtig erinnere.
Was war das so? Haben wir das da schon aufgegriffen?
Ja, das haben wir in unserer anderen Folge aufgegriffen, ja.
Großartig.
Ja, fantastisch. Also ja, aber wie gesagt, also das war mein einziger Bezugspunkt bisher. Und dann haben wir uns ja, wie ich finde, das war eine sehr gute Idee, für den 1860er-Film dann nochmal entschieden.
Ja, war ja auch deine.
Das war meine, das ist immer die beste Idee. Nee, aber tatsächlich finde ich jetzt, dass es einfach irgendwie gut war, den nochmal so ein bisschen präsent zu haben.
Absolut.
Also von daher war ich also bis auf Marky Mark tatsächlich noch nicht mit der Sache in Kontakt gekommen, war aber immer irgendwie interessiert, aber es ist halt nie dazu gekommen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt ausführlich eintauchen werden.
Mhm. Ja, das ging mir ähnlich. Also ich, also gut, ich kenne diese Prequel-Trilogie, habe ich jetzt, also habe ich auch schon gesehen. Auch schon vor ein paar Jahren und daneben auch so über, ich erinnere mich so dunkel, dass die, also gerade diese beiden Fortsetzungen mit Matt Reeves oder von Matt Reeves inszeniert, dass die halt auch echt so einen Status irgendwie, also Geheimtipp ist noch zu schief ausgedrückt, aber dass da echt, also ich habe, glaube ich, ein bisschen mit den Augen gerollt, als es so losging, ja, Planet der Affen, ja, olle Kamellen irgendwie und jetzt dieses Reboot, Neustart, whatever, so, und dass ich irgendwie so gefühlt von allen gehört habe, so in Kritiken und so, die gesagt haben, ja, aber die sind halt echt gut. Also hier ist das mal eben nicht nur so ein zynisches Update, so ein zynisches Prequel-Dingsbums, um irgendwie Geld zu drucken, also vielleicht auch, aber es sind tatsächlich gute Filme dabei entstanden und da wurde ich dann immer neugieriger und hab die dann auch im Laufe der Jahre alle mal nachgeholt. Aber ich glaube, der allererste Planet der Affen, den ich geguckt habe, das war wirklich auch der Tim Burton-Film, der mich dann auch so, ja, unterhalten hat, aber jetzt auch nicht irgendwie nachdrücklich irgendwie beeindruckt hat oder so. Und dann eben jetzt der 68er, was wirklich sehr, sehr gut war, um glaube ich, jetzt auch diese Prequels nochmal ein bisschen anders zu verstehen und auch dieses so gesamt gesehen, also wir haben den 68er gesehen, wir haben jetzt aber nicht die Fortsetzung noch davon geguckt. Da gibt es ja irgendwie auch nochmal 3, 4 weitere irgendwie aus den 70ern, glaube ich, die da gemacht wurden. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt einfach eine sehr interessante, weil schräge Filmreihe. Das hatte ich ja auch in einem Steady-Podcast erzählt, dass denn diese, also das, der 68er-Film bahnbrechend, gutes Einspielergebnis, krasses Make-up und dann kam so die Fortsetzung, die immer weniger Budget bekommen haben und dadurch irgendwie die Story auch immer abgedrehter wurde, dass dann irgendwie Zeitreisen gemacht werden mussten in den Stories, weil man irgendwie kein Geld mehr für Dutzende Affenkostüme hatte, sondern 2 sich noch leisten konnte im Budget. Und dadurch dann irgendwie die ganze Story in Richtung gegangen ist, in sehr abstruse Richtung. Und ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie, also dass das einfach so eine Reihe ist, die so Ecken und Kanten schlägt, so Haken schlägt, recht ungewöhnliche im Gegensatz zu anderen Filmreihen, die vielleicht manchmal ein bisschen mehr straightforward sind oder was anderes versuchen. Und das finde ich halt auch so wahnsinnig interessant. Und es betrifft eben auch ganz besonders diese Prequels. So, das ist alles Anteasern auf das, was wir am Ende, glaube ich, besprechen werden, weil ich das doch interessant finde, wie diese Filme sich inhaltlich aufeinander beziehen oder auch eben nicht beziehen.
Ja, sehr, auf jeden Fall. Ja, also ich bin mittlerweile tatsächlich, würde ich, glaube ich, die alten Filme dann doch ganz gerne nochmal gucken, die ganzen anderen. Also ja, das ist ja wirklich eine ganze Menge, weil ja, irgendwie das irgendwie so eine interessante Reihe ist und auch so außergewöhnlich. Und ich finde einfach die ganze Grundidee, halt Leute in so Affenkostüme zu stecken und dann irgendwie so ein Science-Fiction-Abenteuer daraus zu machen, das ist schon auch sehr abgedreht und das gefällt mir irgendwie.
Ich gewinne auch sehr große, ein sehr großes Interesse so an der weiteren Reihe, merke ich jetzt schon. Also
ja, müssen wir noch den Planet der Affen, keine Ahnung, Winter machen.
Ja, gute Idee, sehr gute Idee.
Oder das Planet der Affen, ja, 2023, wo wir dann auch noch die Serie gucken.
Naja, es kommt ja auch noch ein vierter Teil, ne? Diese Prickles bekommen jetzt ja auch noch irgendwie eine Fortsetzung.
Oh, wirklich?
Ja, die jetzt, glaube ich, je nachdem auch, wann das jetzt hier rauskommt, das weiß ich noch gar nicht, aber die auf jeden Fall, glaube ich, so im Spätsommer auch gedreht werden soll schon. Also ich glaube, das ist schon sehr fortgeschritten alles.
Na dann haben wir den perfekten Anlass.
Wobei ich gar nicht weiß, ob Matt Reeves das auch wieder macht. Müsste ich auch nochmal nachschauen. Aber ja, also der Stoff geht uns auf jeden Fall nicht aus, was das angeht.
Nee.
genau, aber dann lass uns doch mal in die Prävolution eintauchen und mal gucken, was jetzt hier eigentlich los ist. Also das müsste ja eigentlich, also es ist ein sehr frühes Kapitel inhaltlich in der Planet der Affen-Reihe. Mhm. Kann ja so sagen. Vielleicht kannst du es nochmal kurz irgendwie in Erinnerung rufen, was hier eigentlich los ist in dem Film.
Ja, sehr gerne. Also genau, in dem alten Film sind ja die Menschen oft, sind ja im Space Shuttle unterwegs, dann zum Planeten, von dem Planeten, der von Affen beherrscht wird, und das im Endeffekt stellt sich raus, das ist die Erde, die Menschen wohnen alle unterjocht. Und jetzt quasi dieser Prävolution, ich habe mich daran nicht gewöhnt, ich probiere es, der erzählt uns jetzt, also das war zumindest meine Erwartung, die Story davor, wie kam es dazu? Und wir steigen hier ein mit einem ambitionierten Wissenschaftler, gespielt von James Franco, der eben ein Mittel gegen degenerative Hirnerkrankung erfinden möchte und das dieses Mittel an Affen im Labor testet. Und dieses Mittel soll irgendwie die Zellerneuerung im Gehirn irgendwie beschleunigen und eben sozusagen die Krankheit damit besiegen. Für die Affen heißt das, dass die irgendwie sehr viel schlauer werden. Schon mal wichtig zu wissen. Und auch der erste Versuch jetzt des neuen Mittels oder eben dieser ja ausgereiften Version davon zeigt super Ergebnisse. Der Affe ist super schlau und der soll dann eben vorgeführt werden bei so einem Vortrag und quasi gleichzeitig als eben James Franco diesen Vortrag hält, soll der Affe rausgeholt werden. Der wird aber dann total aggressiv und bricht aus und wird dann schließlich erschossen. Im Nachhinein wird also dann, also das die ganze Präsentation, das läuft natürlich dann jetzt nicht so gut, die Investoren nehmen Reißaus. Und im Nachhinein wird dann klar, dass der Affe eben sein Baby beschützen wollte. Der war offensichtlich ein schwangerer Affe. Und unser Protagonist Will nimmt dann dieses Affenbaby mit nach Hause und rettet es eben dann quasi vor dem Tod, da eben alle Affen eingeschläfert werden sollen. Ja, und dieses Tier wohnt dann eben in seinem Haus, interessanterweise. Und ist eben ja schon von da, von, also quasi schon da, er wird irgendwie als sehr intelligent und sehr weit vorangeschritten irgendwie charakterisiert. Und er gibt dann seinem kranken Vater, der eben an Alzheimer leidet, deswegen macht er das eben alles auch, dann dieses Mittel, dieses Medikament. Und der hat daraufhin eine spontane Wunderheilung von einem Tag auf den anderen und ist quasi ja wieder geheilt. Dann gibt es so ein paar Zeitsprünge und wir sehen halt, dass der Affe irgendwie heranwächst und dem irgendwie, ne, der wird immer schlauer. Kommt aber nie aus dem Haus, also hat er so ein eigenes kleines Dachlukenfenster, Zimmer irgendwie im Dachboden und schaut auf die Welt hinunter und bricht dann eben eines Tages, wie es eben so ist, aus, guckt sich die anderen Kinder an, es gibt einen kleinen Unfall und die müssen dann zum Tierarzt gehen. Da begegnet Will dann der Tierärztin Caroline, die hier das Love Interest sein wird und sie unternehmen dann auch gemeinsam einen schönen Besuch in einem ja so Nationalpark mit Mammutbäumen, in dem Caesar dann eben rumklettert und ja so eine Epiphanie quasi hat, ne, so back to the roots im Grunde ist. Dann vergehen noch mehr Jahre, der Vater wird irgendwie dann doch wieder leider rückfällig, sein eigener Körper produziert anscheinend irgendwie so Antikörper gegen dieses Virus, wie wir dann rausfinden, also das Medikament ist ein Virus. Und das will Will jetzt eben stärker machen, um das eben wieder bekämpfen zu können. Währenddessen irgendwie so eine Art Teenage-Caesar immer mehr und mehr den Sinn seines Daseins hinterfragt und auch die Beziehung zu ihm und also zwischen ihm und Will und nur so ein bisschen diese Frage von der Schöpfung zum Schöpfer, was soll ich eigentlich hier, warum hast du mich erschaffen? Und schließlich gibt es dann diesen neuen Virus, der jetzt aus irgendwelchen Gründen gasförmig ist. Und an einen neuen Affen ausprobiert werden soll im Labor. Und es wird erstmal direkt ein anderer Mensch angesteckt auch. Und der bekommt dann eben so eine eigenartige Krankheit, während der Affe das irgendwie super wegsteckt und super schlau wird. Also für die Affen klappt super, für die Menschen nicht so sehr. Und währenddessen Caesar zu Hause bei Will irgendwie ist immer noch und der Vater eben jetzt doch deutlich verwirrter irgendwie dann da mit dem Auto vom Nachbarn wegfahren will und einen Unfall baut. Es kommt zu einem Konflikt mit dem Nachbarn, der Affe kommt raus und ja verprügelt den halt wirklich relativ hart, also zeigt seine animalischen Instinkte und wird dann in so eine staatliche Einrichtung gebracht. Quasi auf so einen Gerichtsentschluss hin, weil ich mich von vornherein auch gefragt habe, wie geht es mit so einem Affen im Haus, aber scheinbar geht es schon, solange der nichts macht. Jedenfalls kommt er dann in so eine ganz schreckliche Einrichtung, in der die Menschen, also diese Wärter, die Affen auch echt ziemlich quälen und ziemlich gemein zu denen sind. Aber Caesar ist mit seiner Intelligenz dann doch schnell den anderen überlegen und wird dann zum Anführer dieser Affengruppe, die dann schließlich auch ausbrechen. Und dann die ganze Stadt, in dem Fall San Francisco hier, ja durchqueren, die Leute da auch so ein bisschen stören, auf den Autos rumhüpfen, was Affen halt so tun. Und schließlich gibt es den Showdown auf der Golden Gate Bridge, wo sie dann eben mit den staatlichen Polizeitruppen aufeinandertreffen. Es gibt dann eben sehr actionreiche Szenen, in denen es irgendwie Schießereien gibt und die Affen eben auch diese Polizisten eigentlich überwältigen, relativ einfach. Und die Affengruppe dann schließlich in diesen Mammutwald ankommt und Will und Caesar noch einen Moment teilen, wo er sie dann eben da trifft und eigentlich auch beiden klar wird, dass sie nicht mehr zusammen sein können. Und Caesar entscheidet sich dann quasi für seine Affengruppe und nicht für die Menschen, bei denen er aufgewachsen ist. Und damit ist der Film eigentlich vorbei. Und im Abspann sehen wir dann noch auf so einer Weltkarte, wie sich dieses Virus fröhlich ausbreitet. Nachdem nämlich dieser wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem Labor hatte das Virus ja bekommen, der stirbt dann daran tatsächlich, aber nicht, bevor er nicht noch schnell noch jemanden angesteckt hat, der praktischerweise Pilot ist. Und deswegen können wir dann eben diese Ausbreitung dieses Virus quasi mitverfolgen, noch im Abspann, wo uns, glaube ich, auch relativ schnell klar wird, dass das für die Menschen nicht so toll ausgehen wird, weil die eben daran anscheinend wirklich sterben, während die Affen oder vielleicht auch andere Tiere, wer weiß, ich bin da wirklich sehr gespannt, was weiter passiert, dadurch irgendwie an super intelligent werden und eben ja quasi super Hirnkapazitäten ausbauen, die die Menschen dann irgendwie auch nicht mehr haben. Genau, das war so ungefähr die Handlung.
Genau, wir haben noch ein bisschen Personal, also wir greifen die Handlung gleich nochmal gerne ein bisschen auf und pflücken da auch noch ein bisschen was auseinander. Wir haben ein bisschen Personal, was wir noch schnell durchgehen wollen. Wir haben als Regisseur haben wir Rupert Wyatt an dieser Stelle, der mir jetzt gar nicht so viel sagt und auch gar nicht so viel weiter gemacht hat. Ich fand es halt nur so interessant. Ich habe, wie gesagt, diese Reihe immer so mit Matt Reeves verbunden und hatte das auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er ja gar nicht den ersten dieser Reboots, dieser Prequels gemacht hat. Also das war ja noch Rupert Wyatt und du hast schon erwähnt, Rick Jaffer und Amanda Silver haben irgendwie das Drehbuch zusammengeschrieben. Du meinst, glaube ich, das ist ein Paar, die beiden arbeiten irgendwie zusammen?
Genau, ja, die sind ein Paar und ich habe auch irgendwie gelesen, dass sie sich teilweise, also die haben irgendwie auch Kinder und die haben irgendwie auch ihre Kinder so ein bisschen da mitschreiben lassen, habe ich dann irgendwie gelesen. Oder die wurden da irgendwie, Dinge wurden inspiriert. Ich glaube, da gibt es ja immer diese sehr wichtige so Handgeste, dass der, dass Caesar seine Hand so auffällt als so ein unterwürfiges Symbol. Das macht, dann machen auch alle anderen öfter mal. Und das war wohl die Idee von dem Sohn von den beiden. Das fand ich ganz gut.
Das finde ich spannend. Das ist gut, dass du das noch ergänzt, dass die halt eben auch Familie sind, weil ich finde da eben auch sehr starke Familienmotive drin in dem Film. Das hat mich auch beim Schauen irgendwie überrascht. Aber da können wir gleich auch noch ein bisschen drauf weiter eingehen, wenn wir bei den Motiven angekommen sind. Genau, und das Ganze basiert ja auf einem Roman, der Pierre Boulle hatte das geschrieben. Also sein Roman aus den 60ern war eben auch die Vorlage für den Planet der Affen-Film und ist ja mehr oder weniger auch die Vorlage für die gesamte weitere Filmreihe, ne? Also die orientieren sich ja eben auch an einem Film so ein bisschen und eben auch an einem Buch. So diese Idee des Affenplaneten kommt ja so ein bisschen daher. Ja, dann haben wir, und da geht's, glaube ich, schon ein bisschen los, wir haben Andy Serkis als Caesar. Andy Serkis ist ja Schauspieler, macht auch viel Regiearbeit und ist ja dafür bekannt, dass er eben auch Gollum gespielt hat, hatte irgendwie auch, hatte schon eine Affenrolle als computeranimierter Affe gespielt, nämlich King Kong von Peter Jackson, da hat er irgendwie auch das Motion Capture gemacht und hier mit diesem Film haben wir ja auch eine völlig neue Qualitätsstufe erreicht, weil ähnlich wie bei Gollum kann man ja hier wirklich, muss man hier auch darüber diskutieren, was Andy Serkis jetzt eigentlich schlussendlich hier macht. Also er spielt ja auch. Er ist ja jetzt nicht nur mit so einem Ganzkörperanzug, mit so einem Strampelanzug durch die Gegend und hat irgendwie fünf Böppel im Gesicht so, sondern das ist ja schon, ne, das ist ja schon wirklich anspruchsvoll, was jetzt passiert. Und es funktioniert eben auch oftmals, finde ich, wahnsinnig gut, diesen computeranimierten Affen oder über Andy Serkis drüber animierten Affen auch einfach in Gestik und Mimik spielen zu lassen. Also da waren echt so ein paar Gesichtszüge, was auch für mich für die Qualität dieses Filmes spricht, sich, also war wahrscheinlich auch ein riskantes Unterfangen, aber sich darauf zu verlassen, jetzt nicht irgendwie mit 20 Dialogen etwas auszudrücken, sondern einfach mal Andy Serkis traurig gucken zu lassen und zu hoffen, dass das eben später aus dem Computer mit dem drüber geklebten Affen genauso gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Also es gab für mich auch ein paar Momente, wo ich gesagt habe, wow, das ist jetzt wirklich deutlich aus dem Computer. Und dann gab es wieder Szenen, da habe ich das komplett vergessen und habe einfach nur den Affen zugeguckt.
Das ging mir auch so. Ich fand auch, dass das sehr geschwankt hat in der Qualität oder in der Überzeugungsarbeit so ein bisschen. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich das auch so gesehen habe wie du. Ich fand die Mimik von Caesar wirklich beeindruckend. Also da, ich fand das vor allem immer an Stellen, wo es sehr subtil war, sehr überzeugend einfach, weil ich finde halt, klar, so ein Wutgesicht, das erkennt man einfach oder die Überraschung, also die Grundemotion so ein bisschen. Aber so jemand, der so, ich weiß nicht, so zweifelnd guckt, ein bisschen anklagend, das hat er schon, das fand ich, hat sich sehr gut transportiert über die Gesichtsausdrücke. Also das war schon sehr beeindruckend. Und ich wollte noch kurz den noch ergänzen, Das war ja auch ein technischer Durchbruch, der Film, weil dieses Motion Capturing jetzt erstmals quasi on location gemacht werden konnte, also quasi in der freien Welt. Vorher war das irgendwie immer nur im Studio möglich. Und deswegen konnten die sozusagen auch die Schauspieler, die Affen gespielt haben, auch mit nach draußen nehmen oder eben mit an den jeweiligen Standort und dann da direkt mit den Leuten interagieren. Und ich finde, das sieht man auch ein bisschen. Das funktioniert hier irgendwie doch sehr viel besser als jetzt irgendwie, wenn man immer so eine Studio-Umgebung hat mit Bluescreens. Ich fand das, fand ich super interessant, diesen kleinen Fact. Also deswegen ist der Film, glaube ich, so technisch, war der sozusagen so eine richtige Evolution, Prävolution, wenn man
die,
so will.
Die Prävolution der Computertechnik, ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, eigentlich ist der Titel falsch, weil wir sehen ja hier schon eigentlich eine Revolution, aber vielleicht ist die noch zu, egal.
Ja, wir sehen eine Evolution und eine Revolution, aber naja, gut. Also über den Titel, ich glaube ja, wie gesagt, darüber kann man ausführlich streiten.
11 Jahre später und er macht immer noch keinen Sinn.
Nee.
Genau, ja, das, was du gesagt hast, hatte ich auch gelesen mit dieser On-Location-Geschichte. Und ja, ich kann mich eben auch an so Szenen erinnern, als Caesar diese, wie du gesagt hast, diese Erleuchtung, diese Erkenntnis da in diesem Nationalpark, in diesem Waldgebiet irgendwie hatte, so, und sich ja auch und Will dann auch gefragt hat, so, also er sieht einen Hund an der Leine und er wird selber an der Leine geführt und er fragt Will, so, bin ich eigentlich ein Haustier oder was bin ich? Und ich glaube, Caesar muss dann irgendwie ins Auto einsteigen, die wollen losfahren und er ist mit den Antworten nicht so ganz zufrieden. Und das war eben auch klasse, dass er da, also im Gesicht von Caesar habe ich gesehen, wie beschäftigt er ist mit dem Thema, wie unzufrieden er mit den Antworten ist. Oder auch an anderen Szenen, wo du gesagt hast, wo er den Nachbarn da irgendwie angreift. Ne? Also der Vater von Will hat so eine Alzheimer-Episode, setzt sich in das Auto von dem Nachbarn und will losfahren und baut einen Unfall. Und der Nachbar stürmt aber aus dem Haus und geht Wills Vater körperlich an und sagt, hey, was machen Sie hier? Und zieht ihn da aus dem Auto. Und Caesar sieht das alles, Synapsen brennen durch, er verprügelt den Nachbarn und bereut aber sofort, was er getan hat. Ne? Mhm. Also er bereut diesen Wutausbruch. Und er sieht eben auch, und das tolle Momente einfach, weil das, also man hat sich da wirklich ganz toll auch auf diese emotionalen Momente konzentriert, weil man sieht in den Augen von Caesar, wie er überfordert ist mit der Situation. Er will dann wieder in die Arme von Wills Vater, von Charles. Er will beruhigt werden. Also er ist einerseits irgendwie kindlich überfordert. Er bereut, was er getan hat, was ja bedeutet, dass er auch erkennen muss, dass er etwas Falsches getan hat. Und all das spiegelt sich in seinem Gesicht. All das sehe ich anhand dieses computeranimierten Affengesichtes und muss mir jetzt nicht von irgendeiner Person in einem Dialog irgendwie erklärt werden, dass, oh, Caesar, du siehst aber traurig aus, sondern nee, Caesar sieht traurig, überfordert und emotional überfordert aus. Und das war einfach toll. Also da waren wirklich tolle Momente dazwischen, auch immer wieder diese Caesar, der im Laufe des Filmes so seinen eigenen Weg geht, um sich und andere Affen zu befreien, aber auch immer wieder an so moralische Kehrtwendungen kommt und sich oftmals dann eben auch gegen Grenzüberschreitungen entscheidet. Und das macht alles was mit ihm. Toll gemacht. Wirklich, ja. Und das funktioniert. Funktioniert auch 11 Jahre später noch, finde ich sehr, sehr gut.
Das finde ich auch. Also ich muss wirklich sagen, dass auch die Vielfalt der Emotionen fand ich auch sehr, sehr überzeugend. Also da war wirklich auch viel Verschiedenes zu sehen. Und was ich eben auch ganz interessant fand, war, dass man Caesar auch und eigentlich auch die anderen Figuren, also die anderen Affenfiguren, sehr gut erkennen konnte und auseinanderhalten konnte. Also zugegebenermaßen haben die auch ja auch sehr verschieden gestaltet. Es gibt ja dann diesen einen aus dem Labor mit dieser super krassen Narbe und der sieht jetzt richtig so raubeinig aus. Und die anderen sind halt irgendwie dann andere Affengattungen. Aber ich fand das irgendwie auch sehr interessant, dass eben auch, dass man Caesar eigentlich auch in der Gruppe von anderen Schimpansen, die ja später sind, das ja so richtige Herden, auch immer noch erkannt hat. Also das fand ich, also jetzt nicht nur am Gesicht, sondern auch so an der, ja, wie er sich gehalten hat, an seiner Gestik, wie er geht, ist ja auch dann der Einzige, der so ein bisschen aufrechter und so die ganze Zeit unterwegs ist. Und das fand ich schon wirklich überzeugend und sehr gut gemacht.
Ja.
Andere Dinge waren jetzt nicht so überzeugend.
Ja, kommen wir auch zu den nächst überzeugenden Dingen. Sie heißen James Franco und spielen die Rolle als Will Rodman.
Ich dachte jetzt eher an CGI-Dinge, aber klar, lassen Sie mal James Franco reden.
Du, ich kann auch eine Überleitung draus basteln und fragen, ob du es glaubwürdig fandest, wie Andy Serkis James Franco versucht hat zu imitieren und ob das geklappt hat. Ja, weiß ich nicht. Ich fand ihn irgendwie auch, bin ich der größte Fan und...
nee, ich auch nicht.
Ja, war okay, aber ich weiß auch nicht, was da... Weißt du, das meine ich so ein bisschen. Das ist so im Jahr 2011 irgendwie... Wir bringen einen neuen Planet der Affen ins Kino und James Franco spielt die Hauptrolle. So, da rolle ich mit den Augen und sage, komm, lass stecken. Also dieses Reboot-Prequel-Versuch, so, nee, lass mal. Aber so die Qualitäten schlummern, finde ich, halt ein bisschen unter der Oberfläche. Ja,
ja, also ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, tatsächlich, also James Franco, der ist ja halt auch so ein bisschen bla, ne? Also ich fand, der war halt, da war, das wäre jetzt nicht super schlecht, fand ich, aber es war jetzt auch nicht super gut. Und es war auch aber irgendwie nicht so schlimm, weil der Film ja dann doch den Fokus doch sehr stark verschiebt. Also am Anfang sind wir ja doch noch sehr bei Will, also bei James Francos Charakter, der hier, finde ich, auch sehr relativ flach ist, ne? Also der hat so, der ist am Anfang ja auch so, der so ein bisschen der, ja, das Enfant terrible, ja, der ist so, yeah, er ist total schlau, er ist das Genie in diesem Labor und er macht jetzt einfach dieses Experiment und dann gibt er das halt seinem Vater einfach so und setzt sich über alle, ich fand das auch wirklich super witzig, über alle so wissenschaftlichen, sag ich jetzt mal, normalen so Dinge hinweg. Also es war dann so, ja, wenn jetzt der Versuch an diesem einen Affen funktioniert, dann gehen wir direkt über zum Menschenexperiment. Ich habe so gedacht, ach so, ist das so? Also das fand ich schon sehr verkürzt, ja, ja, und sehr eigenartig. Und dann entdecken wir, oder er versucht dann auch so ein bisschen seine emotionale Seite rauszukehren, was ich, wie finde, eigentlich gar nicht funktioniert. Mit dem Affen eben, mit diesem Affenbaby und dann irgendwie auch mit ihm dann da irgendwie halt sich ja dann auch so ein bisschen als seine Vaterfigur so inszeniert. Aber Gott sei Dank, wie kann man eigentlich wirklich nur sagen, ist das eigentlich irgendwann so ein bisschen egal. Und der Fokus des Films wird ja dann auf Caesar gelegt und überhaupt auf die Affen und auf diese Affengruppe.
Ja.
Und ich finde, ab da wird es auch sehr viel interessanter. Also ja, weil eben die Figuren dort, ist jetzt nicht so, dass das alles super, super überraschend ist, wie die sich entwickeln, aber es ist irgendwie interessanter als eben, ja, und die Menschen, die wir da irgendwie so zu sehen kriegen die ganze Zeit. Also die sind dann eben doch auch, also vor allem die Nebencharaktere dann doch sehr, das sind halt so Abziehbilder, ne? Also dann gibt's halt diesen kapitalistischen Chef, ne, der will nur das Geld und dann gibt es irgendwie diesen Tierpfleger, der will nur die Tiere schützen und so weiter und seine Freundin, die ist ja nun auch wirklich, macht ja nichts, außer irgendwie immer so Händchen halten irgendwie mit ihm und so sagen, ja, so, das musst du so machen und die Moral ist so und so. Da ist ja nicht viel los und da sind dann einfach die Affen schon, da geht halt wirklich viel mehr, was irgendwie lustig und, also ich meine, es macht schon Sinn, ne, die Affen und so, aber auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen interessanter Fokus einfach ist. Und wir verlassen auch relativ schnell so die Gestade der Menschheit eigentlich. Oder die der nachvollziehbaren Menschen. Es gibt ja dann noch diesen bösen Tierpfleger, ja, gespielt von unserem Malfoy.
Tom Felton,
genau. Und den fand ich tatsächlich ziemlich gut, hervorragend. Also Bösewicht kann er. Das war ja dann eigentlich so ein bisschen das, was der Gegenentwurf zu den Affen, die sich befreien wollen, ist dann eben dieser Tyrann, der eben diese Affen da irgendwie quält und irgendwie, ja, auch wirklich echt gemein und irgendwie misshandelnd zu diesen Tieren ist.
Ich gehe nochmal ganz schnell durch. Du hast schon erwähnt, die Love Interest ist Frida Pinto, Frida Pinto spielt Carolyn Arana. Ist mir auch gerade nochmal aufgefallen, so im Kontext in Verbindung zu dem ersten Planet der Affen da von 68, wo wir uns ja auch so ein bisschen über die sehr schwierige Beteiligung von Frauen in diesem Film unterhalten hatten, die entweder ein Affenkostüm anhaben und was sagen dürfen oder sterben oder gar nichts sagen dürfen und wenig bekleidet durch die Gegend rennen. Mhm. Dann dachte ich mir so, ja, 50 Jahre später oder 40 Jahre oder was auch immer, wir haben jetzt immerhin eine Sprechrolle dabei, so eine Spielpartnerin von so einem Hauptdarsteller, aber mehr als irgendwie, wie du sagst, der moralische Support darf es irgendwie auch nicht sein, ne? Und sagen, hier, Caesar muss aber in die Natur und Caesar gehört nicht irgendwie eingesperrt und sie ist halt eben auch da, glaube ich, irgendwie die Tierärztin.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es einen Rückschritt. Also Ich hätte es nicht gedacht, aber da, was jetzt das Feministische angeht, da war der andere Film fast besser. So ist der Charlton Heston-Film. Weil hier, das ist eine einsame Schlumpfine und mehr ist da nicht. Und die hat auch wirklich keine wichtige Rolle. Also da passiert eigentlich gar nichts. Es gibt ja nicht mal einen weiblichen Affen. Also außer die Mutter, die aber ja schnell dann irgendwie auch weg ist. Traurig.
Ja. Wir haben John Lithgow als Charles Rodman, das ist der Vater von Will, der eben an Alzheimer erkrankt, und Brian Cox als John Landon, das ist der Besitzer von diesem Tierheim, und eben Tom Felton als sein Sohn, der Dodge Landon, der da eben der ganz, ganz böse Tierpfleger ist, der die Tiere alle nur quält und sich da eben sadistisch auch an ihnen austobt.
Du sag mal, ist mir gerade eingefallen, oder ist mir schon während des Guckens aufgefallen, ich habe das gar nicht nachgeguckt, aber vielleicht weißt du es, diesen Besitzer dieser Einrichtung, ist das der Typ, der Wolverine gequält hat? Ist das der gleiche Schauspieler?
Ja, das ist der gleiche
Schauspieler. Das dachte ich mir. Ja, okay. Interessante Parallele. Habe ich so gedacht, okay, der wird immer so für Rollen gecastet, wo der halt irgendwie so eine böser Übermotz ist, der irgendwie halt Leute quält. Interessant.
Ganz ehrlich, also ich hatte das Gefühl, John Lithgow haben sie da aus dem Hintermond gleich links irgendwie rausgezogen. Ich meine, gut, das war irgendwie 20 Jahre vorher die Serie so, aber dieser verwirrte alte Mann.
Total, das spielt ja ständig. Ja,
ist er immer. Brian Cox, den haben sie vom Wolverine-Set irgendwie abgezogen, haben gesagt, kannst du Klamotten anbehalten, gleiche Rolle, jetzt aber eben Affen und keine Mutanten. Und Tom Felton haben sie irgendwie so ein bisschen den Zauberstab weggenommen und haben gesagt, so, Merkur, jetzt machen wir weiter, aber jetzt auch mit Affen. Ja. So, das ist schon echt krass irgendwie, wie sie alle da ihre und,
total.
Und James Franco im Grunde genommen genauso, ne?
Aus Spider-Man, ja.
Also ein bisschen schmierig selber. Grinsen und dann hast du die Rolle so, aber...
Ja, und auch halt dieses, da gibt's ja auch Parallelen, so inhaltlich, ne? Also ich meine halt, da gibt's doch dann auch hier James Franco in dem Spider-Man, ist doch auch dann, sein Vater ist dieser krasse Wissenschaftler und der will irgendwie was erreichen und dann... Mhm. Aber seine Erfindung sträubt sich dann quasi oder wendet sich gegen ihn. Also es ist im Grunde wirklich die gleiche Motive. Und ja, es hätte halt wirklich recht. Als hätten die Leute einfach mit so einer Pinzette aus dem Film genommen und da so reingetan. So, mach einfach dasselbe. Super, perfekt.
Ja, es gibt ja diese Temp-Musik, ne? Wenn du halt irgendwie einen Film schneidest, dann nimmst du manchmal einfach Musik, die schon da ist, und schneidest irgendwie und sagst, ich nehme den einen Track aus Inception und den anderen von Herr der Ringe und dann haben wir hier und dann gibst du das dem Komponisten und sagst so, mach mal neue Stücke, die so ähnlich klingen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Film so mit temporären Schauspielenden am Greenscreen irgendwie gemacht wurde. Und dann hat man James Franco aus Spider-Man und Tom Felton aus, weißt du so, alles um Andy Serkis herum irgendwie, der neu spielen darf. Und hat man gesagt, weißt du was, wir ersetzen die einfach mit den gleichen Leuten. So, wir holen uns einfach die gleichen Leute und fertig.
Ja, ist doch das Naheliegende. Ich meine, es ist ja auch wirklich ein bisschen naheliegend. Ich meine, sind ja, also zumindest James Franco war ja da auch so ein bisschen hoch seiner Karriere. Und warum nicht Tom Felton, der jetzt gerade in Harry Potter gestiefelt kommt, dann direkt mal da rein, dann kann er erstmal gleich weitermachen. Ist doch eigentlich, also ich denke, das ist eigentlich auch sinnvoll. Also für die Zeit macht das alles erstmal auch irgendwie Sinn. Ob das jetzt die besten Entscheidungen im Nachhinein waren, das,
Aber da sind wir eigentlich auch schon sehr gut, glaube ich, drin und auch im Thema, weil eigentlich ist ja der Haupt-Show-Act an der ganzen Sache, der Hauptgrund so, ist ja eigentlich Andy Serkis als Caesar. Möchte ich jetzt mal sagen. Also sagst du selber ja auch. Also, und das finde ich halt eben so interessant. Also ich kenne die beiden Fortsetzungen, habe sie noch so dunkel in Erinnerung, aber jetzt bei diesem Revolutionsfilm ist es halt so interessant, weil ich habe das Gefühl, der will schon, der geht zaghaft dahin, wo dann die späteren hin dürfen, aber der darf noch nicht so ganz, der kann noch nicht so ganz. Das ist noch ein bisschen zu unsicher. Können wir einen ganzen Film von so einem computeranimierten Andy Serkis als Affen irgendwie tragen lassen? Was, wenn das nicht aufgeht? Naja, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen, wie du sagst, wir brauchen James Franco, der zur Not die Tickets verkauft an der Kinokasse. Oder einen Tom Felton, der irgendwie auch auf seinem Harry Potter hoch irgendwie vielleicht ist, wo man sagt, naja, den kleben wir auch noch irgendwie aufs Plakat. Vielleicht holen wir da auch noch ein paar Leute mit in Kinosaal. So. Gleichzeitig auch dieses, was ich so interessant finde auch bei dem Film, der hat in Anführungszeichen nur 93 Millionen Dollar gekostet laut Wikipedia. Also für so ein...
Ist für so ein CGI-Spektakel eigentlich ganz okay.
Genau, für so einen Special-Effects-getriebenen Blockbuster ist das eher die untere Kante, auch schon günstig. Damals. Ne?
Ja, so, preiswert.
Genau, und auch da, und das finde ich, kommt dem Film zugute, sieht man, finde ich, auch, wo das Geld hingegangen ist, nämlich nicht an 20 Action-Explosionen-Set-Pieces gleich am Anfang oder in der Mitte, alle 10 Minuten muss was explodieren, damit wir nicht einschlafen, sondern der Film braucht seine Zeit, weil, also das Geld sind die Affen. So, auch die damals beim 68er Film, so, da war das Geld auch in die Affen gesteckt, in die Affenkostüme, hier in die Affeneffekte. Und das sorgt einfach dafür, dass dieser Film sehr lange, sehr ruhig bleibt, sich auf seine Hauptfiguren, das ist Caesar, konzentriert. Und also in meinen Augen trägt er auch den Film. Andy Serkis als Caesar trägt diesen Film wunderbar, auch diese Figur trägt das wunderbar. Ich habe eben nur den Eindruck, dass das noch ein bisschen noch mit Handbremse ist. Weißt du, das ist noch so der Testlauf irgendwie, um zu gucken, ob man so auch einen Film machen kann. Ne?
Ja, ich denke, da hast du auf jeden Fall recht. Und ja, ich denke halt wirklich auch diese Kopplung an die Geschichte, an die Menschen noch am Anfang. Das wird dann auch eigentlich, wie gesagt, das wird auch relativ deutlich, dass es ja so ein bisschen so eine Zweiteilung gibt. Und wie gesagt, wenn sie sich dann wirklich auch entschließen, die Affen jetzt mal in den Fokus zu rücken und da wirklich einfach das durchzuziehen und einfach auch mal 10, 15 Minuten irgendwie mal durchzuziehen ohne Dialoge, weil die Affen eben nicht reden, dann ist es, finde ich, sind es die Szenen, die am spannendsten sind oder die ich jetzt irgendwie am interessantesten fand oder am ungewöhnlichsten, weil ich dann so dachte, okay, also hier wird jetzt wirklich nichts mehr über Dialoge erklärt. Und das finde ich persönlich immer sehr nett. Also wenn man so Filme mag, also ich zumindest, dann stehe ich da auch immer sehr drauf auf Show Don't Tell. Und das ist ja hier quasi gar nicht anders möglich. Also hier kann nicht getellt werden. Und dann wird eben umso mehr gezeigt. Und das fand ich dann hier schon wirklich sehr, sehr gut. Und das Ablösen davon von den Menschen ist eine gute Entscheidung. Und wenn du jetzt sagst, dass in den nächsten Filmen das noch mehr gemacht wird, dann freue ich mich da umso mehr drauf.
Also ich habe das wirklich so in Erinnerung. Also besonders dieser Fokus auf Caesar und auch auf also das ist ja auch die Geschichte. Ne? Das ist ja die Geschichte um Caesar und den weiteren Verlauf und Aufstieg und Revolution und was da noch alles passieren muss. Und also klar, man kann auch sagen so, ja, das war hier auch noch notwendig, diese Loslösung vom Menschen, es beginnt mit dem Menschen und löst sich davon und emanzipiert sich davon. Das stimmt, aber das hätte man ja eigentlich auch nicht unbedingt so erzählen müssen. Ne? Man hätte ja auch eine komplett andere Geschichte sich ausdenken können, in der, was weiß ich, in der es einfach zu einer zufälligen Mutation irgendwo in einem Wald kommt und ups, Caesar ist auf einmal ein bisschen intelligenter als alle anderen oder es dauert ein paar tausend Jahre und unbemerkt vom Menschen entwickelt sich dann irgendwann so ein hochentwickelter Caesar. Also ne, das hätte ja jetzt nicht im Turbo-Modus mit irgendeinem Virus passieren müssen. Aber weißt du, den Film, den konntest du wirklich 2011 noch nicht machen. Den kannst du vielleicht auch 2020 nur sehr schwer machen, wo du sagst, ja, wir stecken alle in irgendwelche CGI-Kostüme, es gibt keinen einzigen Menschen und weil auch heute noch musst du ja irgendwie Kinotickets oder Streaming-Abos verkaufen. Und das machst du dann ja trotzdem auch immer noch ein bisschen mit Star Power oder mit einer unfassbar krassen Lizenz, mit einem Marvel oder Star Wars im Rücken. Und das ist Planet der Affen ja auch nicht, ne? Das ist ja auch kein. Nee. Kein Franchise, keine Reihe, bei der die Leute 2011 gesagt haben, Halleluja, wie sie es 4 Jahre später bei Star Wars gesagt haben, ne, so ein, ja, also.
Nee, ist richtig, ja.
Der hat ja dann wirklich, gerade in den USA, das ist, glaube ich, irgendwie immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten oder einer der, weil der einfach unfassbar viele Leute ins Kino wiederholt gezogen hat, weil die gesagt haben, endlich wieder Star Wars, so unabhängig von der Qualität und von allem, was aus dieser Disney-Reihe geworden ist. So, das hat, also die Leute wollten und die hatten Bock. Und das ist Planet der Affen halt nicht. So.
Mhm. Ich finde das auch auf einer narrativen Ebene ganz interessant, dass es hier halt diese so schrittweise Loslösung gibt. Ich meine, wir wissen ja schon, dass die dass irgendwann die Affen die Herrschaft übernehmen und dass sie irgendwie gewinnen. Und dass die Menschen ja irgendwie, wir wissen noch nicht ganz genau wie und warum, aber eben, oder warum vielleicht dieser Virus, wer weiß, irgendwie dann ein Großteil von denen halt nicht mehr da ist oder eben machtlos wird. Und natürlich wird jetzt hier schon mal, denke ich, angelegt, dass unsere Sympathien mehr auf der Seite der Affen sind als auf der Seite der Menschen, damit wir dann, wenn wir später die Filme schauen, die weiteren, dass wir dann eben mit den Affen zusammen, also quasi, dass wir uns mit denen identifizieren können und auch zu denen halten, ja, für die irgendwie, die anfeuern und eben jetzt nicht so traurig sind, weil wir jetzt im ersten Teil die Menschen gesehen haben oder irgendwie Figuren gefunden haben, die uns total ans Herz gewachsen sind und über die wir jetzt sehr traurig sind, wenn die jetzt nicht mehr da sind. Weil die, ja, wir wissen ja, dass die dann irgendwann nicht mehr da sein werden. Und ich glaube, das ist hier schon so eine erste Ablösung oder so eine erste, also ein erster Aufbau von Sympathien und irgendwie Antisympathien, dass wir das so ein bisschen besser irgendwann hinkriegen. Weil wenn wir jetzt irgendwie, ne, wenn wir jetzt total traurig wären, dass da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die freundliche Familie von nebenan irgendwie dann da an diesem Virus stirbt, das wäre natürlich ein vollkommen anderer Film. So. Und ja. Ich glaube, das soll hier schon mal so ein bisschen angelegt werden.
Und also das ist es auch. Also James Franco sehen wir in den Fortsetzungen auch nicht mehr. Spoiler-Alarm, aber.
Na toll.
Ich weiß, das hätte ich dir vorsagen sollen, dann hätten wir noch einen besprochen, ne? Genau.
Ja, traurig.
Nee, aber also absolut. Also das, wie du sagst, solche werden auch, und das meine ich, ich habe das Gefühl, das ist aber noch so ein Tick mit der Handbremse noch so. Das ist so, ja, man will oder man macht es ja auch, die Sympathien Caesar gegenüber und das eben im computeranimierten Spiel Andy Serkis das auch ausdrücken zu lassen. Und es hier wird das vorbereitet, was die späteren dann, glaube ich, so richtig dürfen, nämlich eben zu sagen, hey, diese armen Affen sind unsere Protagonisten und auch den Menschen so richtig scheiße hinzustellen, wie es nur geht. Das macht hier dieser Film, finde ich, sehr deutlich und mir gefällt das eigentlich auch, dass das sehr holzschnittsartig ist, ne? Also hier ist relativ wenig subtiler Ton, sondern hier ist sehr deutlich und klar, hier unser Dodge Landon, gespielt von Tom Felton, ist ein Arschloch, ist ein tierquälendes, also wenn der noch einen Schnurrbart hätte, dann hätte er in jeder Szene gezwirbelt, um zu zeigen, wie böse er ist.
Ja, also wie böse er ist, das wird uns halt mit so einem Wasserschlauch ins Gesicht gespritzt, im Grunde genommen. Ne?
Und
also,
dem Elektroschocker noch in der Hosentasche, ja, so jederzeit, genau, griffbereit. Ne? Also er ist halt wirklich ein mieses Arschloch. Und
ja.
Und so ist auch diese Welt. Ne? Das ist ja dann eben auch dieses warme, lichtdurchflutete, Caesar ist ja immer an seinem großen Dachfenster und schaut in die Welt nach draußen und das ist ja sein Zuhause und auch toll gemacht in der Szene, wie sich da die Kamera durch das Haus mit ihm schwingt und fliegt und zeigt dann nach so einem Jahressprung, da ist Caesar dann, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahre alt, wie er zu Hause einfach, wie er sich da wohlfühlt, weil das auch ein Wohlfühlort ist, er ist Teil einer Familie, zumindest diese beiden Männer, die da wohnen, Vater und Sohn, Vater mit Alzheimer, Sohn der Superwissenschaftler, aber das ist warm, das ist zu Hause, das ist geborgen, das ist das Rudel, das ist schön, das ist angenehm. Und dann haben wir diesen kalten Ort, dieser Affenshelter, wo sie da ja irgendwie alle landen, weil sie da aus irgendwelchen wahrscheinlich Zirkuseinrichtungen und Zoogeschichten und überall, wo es ihnen nicht gut ging, werden sie da irgendwie hingesteckt vom Bundesstaat aus, von irgendwelchen Animal Control Einrichtungen und so. Und das ist halt eben Gefängnis, das ist Kerker, das ist kahl, das ist halt Quälerei, das ist
ja, und
sag
auch
ich ja, da arbeitet der Film sehr plakativ, aber effektiv und ich finde auch gut, also dadurch kommen ja auch die Sympathien, ne? Also bei mir
total. Ja, auf jeden Fall. Und der andere Ort, den es ja noch gibt, ist ja das Labor. Und der ist im Grunde ja auch einfach nur so ein Folterkeller, nur auf Hochglanz. Also das
stimmt.
Ist dann,
ja.
das wird auch ein bisschen anders auch inszeniert. Aber im Endeffekt,
ja,
ne, werden da ja auch, wird dann dieser Narbenaffe da irgendwie da auf dem Tisch mit diesem Gas dann irgendwie da irgendwie so versetzt und da festgeschnallt. Ich glaube, einmal reißt er sich ja irgendwie auch los und dann müssen sie da nochmal festzurren. Also im Grunde genommen ist das auch nur ein besserer Folterkeller, den sie dann da irgendwie zeigen. Und auch die Menschen, die da sind, allen voran natürlich der Chef, das ist ja auch kein Sympath, ne? Also kein sympathischer Mensch, der ja eben auch nur, der ist ja, das sagt er ja auch wirklich sehr offen, also wie du schon sagst, da wird jetzt nicht viel hinterm Berg gehalten, der auch wirklich offen sagt, ja, also ich will dieses Medikament machen, nicht weil ich den Menschen helfen will, sondern weil ich will richtig reich werden. Ich will so viel Geld damit verdienen, wie es überhaupt nur geht. Und dafür ist ihm auch ja auch jedes Mittel recht. Also das ist dann eben auch, das ist, würde ich sagen, unser zweiter Antagonist gleich nach Tom Felton.
Und umso schwieriger finde ich James Franco dazwischen, der für mich noch wärmer hätte sein müssen, der für mich irgendwie ein bisschen auch eigentlich in Grautönen viel mehr hätte arbeiten können. Das hätte der Film vielleicht auch ein bisschen stärker rausarbeiten können, dass eher so zwischen diesen Orten irgendwie ist. Ne? Er ist ja Teil, wie du sagst, dieses Labors, dieses Hochglanzkerkers. Ne? Da werden ja auch die Affen bei irgendwelchen missglückten Experimenten so in irgendwelchen Säcken auf den Boden geworfen und ne, hier die Codenummer XYZ ist jetzt von uns gegangen. So, ja gut, dann hol den nächsten aus der Schublade so ungefähr. Ne? Also da sind die Affen ja auch nur irgendwie glorifizierte Ware und Testobjekt. Und das macht der Film aber gar nicht so stark auf, dass er da vielleicht auch irgendwie hätte mehr zwiegespalten sein müssen. Er will zwar irgendwie diese Rettung und er will zwar irgendwie dieses Medikament für seinen eigenen Vater, aber er hat zu Hause jetzt eben Caesar wie so eine Art Kindersatz. Da können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, diese Familien. Mhm. Deswegen so interessant, dass es von einem Familienpaar geschrieben wurde. So, da hätte auch mehr irgendwie passieren können, finde ich, mit der Figur von Will. Da hätte sie vielleicht auch schon früher in so eine Sinnkrise kommen können und sagen können, so, ey, ich will zwar meinen Vater retten, aber eigentlich spätestens dann, wenn er irgendwie 3 Jahre lang zu Hause sein Affenkind sozusagen großziehen lässt, dass er dann vielleicht irgendwie zur Arbeit geht und sagt, das geht hier nicht mehr, wir müssen anders testen, wir können hier nicht, also ne, dass er die Menschlichkeit im Affenwesen auch findet, weil er das jeden Tag zu Hause irgendwie sieht, das findet ja auch nicht irgendwie statt. Ne?
Nee, und ich finde halt auch, da hast du vollkommen recht, und ich finde auch, das gibt ja dann diese eine Szene, wo ich glaube, das ist dann relativ kurz nach dieser Bedampfung von diesem Narben.
Koba heißt er.
Koba? Mhm. Okay, Koba. Ich merke mir das jetzt, wird er sicherlich noch eine Rolle spielen.
Genau, von der daher,
wird richtig. Das dachte ich mir schon. Und es ist irgendwie kurz danach und dann, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, warum. Jedenfalls, also man merkt schon, es war anscheinend nicht so wichtig, sagt ja dann James Franco so, ja, ich kündige jetzt. Und das ist so... das ist so albern. Ich habe so gedacht, ja, warum denn jetzt? Also das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Und jetzt soll er noch mal schnell irgendwie so eine moralische Komponente bekommen, die eigentlich von vornherein in dem Charakter auch angelegt war. Aber das kommt einfach viel zu spät und viel zu halbherzig. Und da habe ich überhaupt nicht verstanden, was das dann noch sollte. Also das fand ich wirklich super lächerlich. Und da war dann für mich auch diese Figur wirklich so richtig, so letztendlich dann einfach verdorben.
Sag ich ja. Hätte mal Andy Serkis mit, weißt du, hätten sie mal James Franco von Andy Serkis spielen lassen. Mit so ein bisschen, also da kann die Mimik besser. So dem wenn ich in Caesars Augen gucke, dann fühle ich was. Wenn ich bei James Franco ins Gesicht gucke, dann
denke ich nur
das
so.
Nicht.
Nein.
Genau. So, naja.
Ja, affengeiler Vorschlag, würde ich mal sagen.
Sehr gut. Ja, wir haben eine Stunde auf dem Tacho, glaube ich. Jetzt kommt der nächste. Okay, jede Stunde. Ich merke mir das Muster.
Man muss sich das ein bisschen einteilen.
Ja, sehr gut. Genau, kann man vielleicht auch ein Trinkspiel irgendwie zu unserer Auseinandersetzung hier machen. Immer Prost an dieser Stelle.
Prost, und immer wenn wir über James Franco herziehen, dann muss man einen kurzen trinken.
Nee, Limonade. Und immer wenn der Affenwitz kommt, dann füllt man das Glas wieder auf oder so. Keine Ahnung.
Na gut.
Genau, also bei den Motiven wollte ich gerne noch ein bisschen ansetzen. Also genau, also wir haben halt diesen Will, der so ein bisschen vielleicht mehr da in Grautönen und auch als Rolle irgendwie noch ein bisschen was anderes hätte leisten können. Aber dieses Elternthema finde ich halt ganz spannend. Als jemand, der ein zweijähriges Kind zu Hause hat und sieht, wie dieses Kind aufwächst, war das zwischendurch halt auch so, dass ich dachte, ach, interessante Motive einfach in diesem Film, so dieses und in meinen Augen hätte das auch irgendwie stärker sein können, so dieses Geborgenheit, die Will Caesar gegenüber ja anscheinend irgendwie bietet, dieses Zuhause, was er ihm baut, diese Welt, die er ihm da aufbaut, und dann eben auch die Versprechen, die er bricht, was ja eigentlich sehr dramatisch auch für Caesar ist, was ja bei ihm auch Dinge auslöst, ne? Also dieses in diesen Käfig da gesteckt zu werden von Will, der das Ganze ja auch ein bisschen, also der es mittragen muss nach diesem Vorfall da mit dem Nachbarn, der aber immer wieder zu ihm sagt, vertrau mir, das ist jetzt nur dieses eine Mal, ich hol dich hier raus. Also der auch, sag ich mal, auf Elternebene sehr viele Fehler macht. Oder zumindest, also Fehler ist vielleicht das falsche Wort.
Doch, das kann man schon
sehr
sagen.
Sehr viel, ich will es nicht so sehr bewerten, aber sehr, sehr viel, oder glaube ich, sich selbst seiner Wirkung auch nicht so ganz bewusst ist. Weil das macht ja auch was mit Caesar, das macht was mit einer Person, die emotional auch an dich gebunden ist, immer wieder zu sagen, so, vertrau mir, ne, also diese Brücke aufzubauen, diese Verbindung irgendwie zu betonen, aber dann irgendwie auch nicht abliefern zu können. Und das ist, glaube ich, eben auch ein Punkt, der Caesar da antreibt. Also Will kann Caesar emotional nicht an den entscheidenden Momenten auffangen. Und ich finde, das hätte der Film eben noch ein bisschen stärker machen können. Also stärker betonen, ein bisschen mehr mit dem Scheinwerfer drauf, weil ich sehe halt nicht, wie das Will in irgendeiner Form emotional beeinflusst. Ich sehe, wie es Caesar emotional beeinflusst, aber ich sehe es halt nicht bei Will so.
Ja, und ich finde auch, dass es wird ja auch immer wieder diese so Kippfigur angewandt zwischen Caesar ist das Kind oder irgendwie so ein Kindersatz für Will, was aber, finde ich, sehr wenig gezeigt wird, also wirklich gezeigt wird. Also ich finde, dass da diese liebevolle Beziehung, die du jetzt geschildert hast, ich finde, die sieht man eigentlich gar nicht oder nur sehr, sehr wenig. Und eigentlich ist der Fokus ja hier eher so auf diesen, er ist ein Haustier. Also es wird an der Leine geführt, er hat diese auch sehr strengen Regeln, er darf niemals rausgehen. Und das ist irgendwie so, ich finde halt, also da, das ist halt so ein Gleichgewicht zwischen, das ist irgendwie mein Kind oder ein sehr wichtiges Wesen in meinem Leben. Und es ist mein Experiment, es ist mein Haustier, es ist mein Versuchstier. Also das ist irgendwie so ein Gebiet irgendwie, auf dem wir uns bewegen. Und das funktioniert dann eben nicht so gut, weil das James Franco nicht transportieren kann oder weil auch der Film das vielleicht auch gar nicht so richtig inszenieren möchte in der Richtung. Und deswegen, und offensichtlich ist ja Caesar, sieht in ihm ja diesen Vater, diese Vaterfigur. Und ja, andersrum ist das eben nicht ganz so. Also das und deswegen auch entstehen auch diese Vertrauensbrüche. Und die ja auch wirklich sehr, sehr schwer mit anzusehen sind, weil man ja auf der Seite von Caesar ist und eigentlich sich ja auch wünscht, dass er jetzt irgendwie ihn da rausholt oder ihm irgendwie aufhört, immer so einen Scheiß zu erzählen und zu sagen, ja, du musst mir vertrauen. Jedes Mal, wenn er das sagt, denkt man so, nein, nein, tu es bitte nicht, vertrau ihm auf keinen Fall. So. Und das ist das, ich finde, das ist die Tragik. Und ich finde es sehr interessant, dass du das als, dass du das so stark als Familien- und Eltern-Kind-Beziehungen verstanden hast. Wahrscheinlich einfach, weil du da eben gerade auch bist. Weil ich habe das viel, viel mehr als Schöpfer und Geschöpf und als Wissenschaftler und das ist meine Kreatur Motiv wahrgenommen. Also ich habe das auf einer ganz anderen Ebene irgendwie begriffen, so für mich.
Du hast auch vollkommen recht. Also das, was ich da, also ich habe auch nur die Andeutung davon gesehen oder
das Potenzial. Die ist ja auch da. Das also Potenzial. Die ist ja zweifellos da.
Nee,
ja.
Genau. Also aber du hast vollkommen recht, dieses, weil da müssen wir auch noch, glaube ich, ein bisschen drüber sprechen, dieses Schöpfer, das geschöpfte Wesen, auch da eine Hierarchie, dieses Haustier-Ding, das stimmt. Ich hab eben auch so, das meinte ich so ein bisschen mit diesem, mit dieser Handbremse so. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt quasi, nachdem diese Trilogie einmal durch ist, zumindest so, wie ich die Fortsetzung in Erinnerung habe, und wir quasi dann nochmal als vierten Teil nochmal diesen ersten Teil quasi jetzt in diesem Jahr drehen würden, dass der dann dieses Thema auch endlich verhandeln dürfte, weil ich habe so das Gefühl, dass 2011 ist es halt, wie du sagst, mehr noch so mit Versatzstücken gearbeitet und nee, es geht ja viel mehr um, also die Marschrichtung des Filmes ist ja eigentlich von sich aus schon vorgegeben, weil wir wissen, das ist ja eine Vorgeschichte zu einer Geschichte, die wir schon kennen. Wir wissen, dass ja irgendwie am Ende irgendwas mit intelligenten Affen passieren muss. Das ist ja der große Twist oder das große Ding bei Planet der Affen 1968 gewesen. Also wissen wir, dass es in die Richtung gehen muss. Und ich habe das Gefühl, dadurch durfte man dann vielleicht so ein paar, sag ich mal, Schokostreusel einwerfen und sagen, ja, dann gibt's auch mal eine Szene, da darf der Affe auch mal was fühlen. Dann gibt's noch mal eine zweite Szene, da darf der auch noch mal sehr traurig fühlen. Das kriegen wir auch hin. Und kommen jetzt aber bloß nicht mit zu viel Familiendrama. Während die späteren Filme einfach, glaube ich, so krass dich mit den Affen mitfühlen lassen und auch eindeutig sagen, die Affen sind im Recht, der Mensch ist, also weißt du so, die trauen sich dann mehr, diese Waagschale halt so sehr auf die Affen zu legen und zu sagen, das funktioniert, die Leute fiebern mit, Andy Serkis kann das, unsere Rechner können das, das wollen wir dann eben auch erzählen. Und im Jahr 2011 hatte ich das Gefühl, war das noch so ein bisschen so, ja, was wollen wir hier eigentlich irgendwie? Was können wir hier eigentlich erzählen? Worum soll es hier eigentlich gehen? Außer, dass man vielleicht auch gesagt hat, naja, wir wollen am Ende irgendwelche Affen auf Pferden auf der Golden Gate Bridge sehen, weil das ist eine Sache, die müssen wir aufgrund, weißt du, so, ja, von hinten gedacht manchmal. Und also, du hast vollkommen recht, also diese Elemente von Schöpferwissenschaft, irgendwie überheblicher Wissenschaftler, irgendwie sowas, das ist da eben auch ganz, ganz, ganz stark drin. Ich habe das so als also aus Caesars Perspektive habe ich das auch eben so stark gesehen. Dieses, er will ja auch irgendwie Familie haben und er spürt das als Familieneinheit und sieht diese Enttäuschung und will seine Familie beschützen und handelt immer aus diesen besten aller Motivationen heraus. Aber genau, Will ist da eher so der, ja, der, und weißt du, auch da wahrscheinlich das große Klischee, er wäre ja nur in Anführungszeichen der Vater. Ne? Filmisch sind Väter ja gar nicht die liebevollen Wesen, die sich um ihre Kinder kümmern. Das sind ja immer die Mütter.
Ja, ich fand das.
Das ist ja so dieses Klischee, was da oft durchkommt dann.
Das ist richtig und deswegen finde ich das auch so interessant, dass Will ja diese ganze Sache eigentlich macht für seinen Vater. Also das ist ja dann wiederum auch ein Vater-Sohn-Gespann, das hier ja doch auch, denke ich, auch im Fokus ist. Aber er leistet nicht die Care-Arbeit für ihn. Die Care-Arbeit macht dann diese Frau, diese Hausnetterin, die da ist, ne? Also diese, oder diese Schrankenschwester, und die ja dann auch sagt, irgendwie, ja, du kannst ihn jetzt nicht mehr lange hier lassen, der gehört in ein Heim und das geht so alles nicht. Und es sind ja dann auch doch tatsächlich die Frauen, die hier immer diese moralische Arbeit leisten, die er von sich aus anscheinend nicht macht oder nicht kann. Und ich habe das irgendwie gelesen, dass für diesen Film eigentlich ursprünglich auch geplant war, dass der Vater sollte eigentlich die Mutter sein. Also dieser Mensch, der Alzheimer hat, sollte eigentlich seine Mutter sein. Und sie haben das dann irgendwie nochmal umgedreht, was ich ganz interessant finde, weil wir dann eben hier ja quasi so drei Generationen haben mit, also wenn man jetzt Caesar mit dazu nehmen möchte, mit irgendwie so Vater-Sohn-Vater-Sohn-Gespann. Und ja, das fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie da das Geschlecht nochmal gewechselt haben. Und das, ja, und irgendwie so richtig emotional, da hast du schon recht, wird das auch alles nie zwischen James Franco und seinem Vater. Also so Will und der Vater, die sind, also das da wird immer schon, da hat er mal so ein bisschen so diesen komischen leidenden Blick, den er da halt auch setzen kann, ne? Das macht er dann auch. Aber so richtig, dass er jetzt auch mal irgendwie ihn in den Arm nimmt oder ihn wirklich auch, weiß ich nicht, die Haare kämmt, was halt so Care-Arbeit wäre, das passiert hier einfach gar nicht. Also das kommt gar nicht vor. Und deswegen finde ich dann auch immer dieses ganze traurig Gucken immer so ein bisschen aufgesetzt und nicht hundertprozentig glaubwürdig. Und deswegen sehe ich ihn auch immer noch mehr als Wissenschaftler, der eben dann diese traurige Background-Story bekommen hat, damit er eben super motiviert ist, das zu tun und eben auch über alle diese moralischen Dinge hinweggeht und einfach die Affen halt benutzt, so als seine Kreaturen, die er eben dafür verwenden kann, um das zu testen. Das ist eben, da ist er dann eben diese rationale Person eigentlich eher als eine emotionale, die ja eben Caesar jetzt auch hier brauchen oder würde oder sich irgendwie auch wünschen würde. Und ich glaube, wir haben beide recht. Ich habe mich nämlich total auch in dieser ganzen Konstellation zwischen Caesar und Will an Frankenstein und sein Monster erinnert gefühlt. Natürlich ist jetzt Caesar nicht, ist er jetzt kein Monster, aber ein bisschen halt schon. Also als er dann den Nachbarn angreift, da kommt dann dieses krasse Animalische zum Vorschein, die Zähne werden gefletscht und der haut ihn ja wirklich da richtig zu Brei. Und das ist ja dann, aber danach hast du auch schon gesagt, hat er dann diesen moralischen, diese Umkehr, diese Reue dafür, was er gerade getan hat. Und genau dasselbe ist ja bei Frankenstein auch so. Er hat ja dann diesen Ausbruch, er tötet dann irgendwie dieses Kind und so. Und dann kommt dann natürlich danach auch direkt die Frage oder vielleicht auch schon davor, warum hast du mich erschaffen? Warum bin ich so, wie ich bin? Und warum? Also halt diese große Frage an den Schöpfer und das eigentliche Sehnen nach irgendwie einer liebevollen Beziehung zu diesem Schöpfer. So. Und das ist, steckt hier alles, finde ich, auch drin. Es wird halt alles nicht so richtig, also es wird sich nicht so richtig entschieden, was davon es jetzt sein soll. Ja, und wie gesagt, ich glaube halt, Franco kann es nicht wirklich transportieren.
Auch das, und ich glaube, das meine ich auch so mit Handbremse, ne? Die eigentlich interessantere Geschichte wäre dann ja auch mit einem größeren persönlichen Struggle von der Figur von Will. Ich habe nämlich gerade gefragt, was wenn man eigentlich, also was wenn Will einfach eine Frau wäre. Mhm. Ja, wenn es eine Tochter wäre und quasi die Mutter dann von Caesar. So, und dann hast du aber gerade im Jahr 2011 und guck dir diesen Film an, wie der mit Frauen und mit Klischees umgeht und Rollenklischees umgeht, Geschlechterklischees auch umgeht und auch, was wir auch gesagt hatten, so in bester Tradition zum 68er-Film. Der Film würde nicht gehen. Der Film würde ja gar nicht aufgehen, weil wenn es eine Tochter wäre, dann hätte sie sich nicht ihrer Karriere verschrieben und hätte irgendwie die große Wunderheilung im Labor gesucht, sondern wie sich das gehört als gute Tochter, hätte sie ihren Job gekündigt, hätte die Care-Arbeit geleistet, hätte ihren Vater emotional begleitet, der wäre nach 3 Jahren an Alzheimer gestorben und die Geschichte wäre vorbei. Ja, weil das können ja nur die Männer. Nur die Männer sind ja diejenigen, die in der Lage sind, mit großem Genie der Naturgewalt, ne, sich selbst gegen ihren eigenen Schöpfer zu richten und zu sagen, blöde Natur und blöde Krankheit, ich mache hier Überstunden im Labor, bis ich es schaffe, Alzheimer zu heilen. Ne? Diese Hybris wird ja den Männern dann zugeschrieben.
Und dabei verbringe ich halt keine Zeit mit dem, mit der Person, um die es eigentlich geht.
Genau. Ja. Ne? Weil ich bin ja eine Frau und ich bin ja so emotional und ich würde ja dann nur mich um meinen Vater kümmern und trauern und ich bin ja so. Also in diesen Klischees arbeiten diese Filme ja. Und besonders in diesem Film, wo wir sagen, die einzige Frau, die es gibt, die erfüllt ja genau das. Sie ist ja, die Partnerin von Will. Die Caroline ist ja diejenige, die diese emotionale Arbeit leistet und sagt, Will, du kannst den Affen nicht die ganze Zeit einsperren, der gehört nach draußen, der hat auch eigene Bedürfnisse, das ist auch ein Lebewesen und nicht nur ein Gegenstand. So, ja, ist ja so, ne?
Ja, ist
also,
so, ja.
Es ist so platt alles und dadurch kann, also wenn dieser Film, ne, also wenn der mit anderen Geschlechtern gearbeitet hätte, dann wäre diese Erzählung ganz anders. In meinen Augen viel interessanter, weil dann wäre es ja auch darum gegangen, so diesen Struggle auch irgendwie zu leisten. Denn als Frau da im Labor, die große Alzheimer-Heilung und dann mit diesem Affenkind zu Hause und alle erwarten wahrscheinlich, dass du dann aus doppelten Gründen zu Hause bleibst, weil du hast ja einen kranken Vater, den du pflegen musst und du hast ein Affenkind, das du irgendwie geheim halten willst. Und also in meinen Augen wäre das der viel interessantere Film gewesen, so, weil der sich dann, wenn er sich mehr auf die Figuren hätte konzentrieren dürfen. Und dann sind wir aber, glaube ich, wieder in diesem Kontext von, ach nee, wir sind ja nur in einem Prequel-Versuch Nummer 385 im Jahr 2011, das irgendwie versucht, irgendein Franchise irgendwie wiederzubeleben, um irgendwie Geld zu drucken. Und wir haben aber, glaube ich, einfach nur einen Glücksgriff hier bei Planet der Affen gelandet, dass tatsächlich zumindest die Figur Caesar ein bisschen emotionaler aufgebaut sein darf, eben wahrscheinlich auch, weil sie aus dem Computer kommt und man sagt, oh wow, guck mal, ne, also
ja,
guck also mal, was wir können und das muss dann halt eben sein, wir bringen Emotionen in diese kalten Computereffekte, während das bei allen anderen Figuren halt völlig egal ist, oder das ist noch ein bisschen schade und ich glaube, die Fortsetzung, die dadurch, dass dieser Film das einmal bewiesen hat, können sie dann einfach sagen, okay, wir müssen das nicht mehr, so, wir können darauf aufbauen und wir können jetzt hier richtig erzählen und wir können hier richtig was tun und auch was machen mit diesen Voraussetzungen. Und hier war das alles noch so ein bisschen vorsichtig. Es ist so mein Eindruck irgendwie, weißt du, so.
Ja, ich denke auch, dass, ich denke, du hast auf jeden Fall recht und ich glaube, dass die Affen oder eben, dass die Affen, die ja hier digitale Wesen sind, dass die für uns mehr Emotionen transportieren als die Menschen. Das ist natürlich auch etwas, was, denke ich, jetzt hier einen Schauwert sein soll. Also wirklich, um zu zeigen, guck mal, wir haben die sind jetzt alle aus dem Computer gekommen und guck mal, wie krass die euch trotzdem bewegen können und wie sehr emotional die sein können. Und ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es irgendwie so ein bisschen während der Produktion so ein bisschen die Diskussion gab, wie auf dieser Golden Gate Bridge bei diesem Endkampf sozusagen, wie oft da jetzt irgendwie Menschen und wie oft da jetzt Affen irgendwie dann da irgendwie auch erschossen oder verletzt werden sollen. Und dass irgendwie Testpublikum halt extrem negativ auf die verletzten Affen reagiert haben, also viel, viel negativer und viel doller als auf Menschen, die irgendwie getroffen oder irgendwie getötet wurden. Und das finde ich halt wirklich sehr bezeichnend. Und das muss ich nämlich auch sagen, dass für mich persönlich war diese die Szene, als der Gorilla auf dieser Brücke dann stirbt, dieser große Gorilla, das fand ich die traurigste Szene in dem ganzen Film. Also weiß ich nicht. Also da war ich irgendwie so auf so einer ganz basalen Ebene am meisten irgendwie emotional angesprochen. Die Sachen, klar, die mit Caesar, die waren auch alle irgendwie emotional, aber das war so eine ganz so ein richtiges, so ein Kinderemotion im Grunde, ne? So, oh nein, der schöne Affe stirbt. Also, und das finde ich irgendwie so interessant, dass das irgendwie halt tatsächlich funktioniert hat mit diesem komischen digitalen Affen, dem man das ja auch wirklich hier und da doch angesehen hat. Aber das hat in dem Moment war das irgendwie egal. Also es war
Ja.
dann schon wie bei einem Animationsfilm im Grunde genommen. Also, da gibt es ja auch starke Emotionen, obwohl die ja nicht realistisch aussehen, die Wesen dort. Und das hat hier wirklich echt interessanterweise wirklich gut funktioniert. Aber ja, also das wird schon auch ein Teil davon wird auch sein, zu sagen, schaut mal, wie gut wir das können, also wie wundervoll die aussehen können, wie realistisch und wie sehr die uns emotional berühren können.
Ja, und ich sag ja, so wie ich die Fortsetzung in Erinnerung habe, dürfen die das dann auch noch viel, viel mehr. So.
Oh ja.
Genau, aber ich glaube, wir sind da auch schon im Übergang so zu unseren, oder können den Übergang mal ansetzen, so in unsere größeren Diskussion, was ist eigentlich diese Reihe, was ist Planet der Affen, was macht diese Filme vielleicht doch irgendwie aus, die so höchst unterschiedlich sind, aber was vereint sie denn vielleicht eben? Dann doch. Und ich versuche das mal ein bisschen über eine Frage an dich auch vorzubereiten, weil wir waren uns ja schon auch einig bei dem 68er, dass da erfreulicherweise erstaunlich viel im Subtext an moralischer Komponente miterzählt wurde. Ne, wir erinnern uns zurück, der Charlton Heston, die Figur von Charlton Heston, die da auf diesem Planeten landet, um herauszufinden, dass eben der Mensch, also das ist ja diese wirklich legendäre Szene am Ende, wo er die zerstörte Freiheitsstatue am Strand sieht und realisiert, dass er auf der Erde ist und realisiert oder vermutet, dass der Mensch in einem großen Atomkrieg, von dem er ja auch mit seiner Mission aus den 70er Jahren sozusagen entkommen ist, aus dem Kalten Krieg ist er ja entkommen, so ein bisschen entwurzelt, 2000 Jahre in die Zukunft, und er sagt, oh, der Mensch hat sich hier selbst zugrunde gerichtet. So, das ist ja diese große Warnung auch bei dem Film, dass wenn wir eben nicht aufpassen und es zum nicht nur Kalten Krieg, sondern zum atomaren Krieg kommt, dass wir uns da einfach selbst auslöschen. Das war da ja so ein bisschen mitverhandelt. Das war jetzt nicht, also das war Thema, das war jetzt aber nicht plakativ groß, sondern das ist da so mitgeschwungen irgendwie auch. Hast du das Gefühl, dass es hier auch, gibt es so eine moralische Ebene irgendwie bei diesem bei der großen Revolution, die uns auch vielleicht etwas Mahnendes irgendwie zeigen will, erzählen will, oder ist das ein komplett, für dich komplett schauwertorientierter Blockbuster, der dich mit Affen, Computeraffen mitfühlen lässt und das reicht? So.
Wow, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ich würde sagen, die Schauwerte, die spielen hier schon eine extrem wichtige Rolle und auf die wird sich schon sehr fokussiert, was ich persönlich immer ein bisschen problematisch finde, weil die natürlich altern und dann irgendwann ist nicht mehr viel übrig davon. Aber also ich würde sagen, dass hier diese Angst, dieses Angstmotiv, was wir ja aus dem 68er-Film kennen, nämlich diese unterschwellig gezeigte Angst vor dieser atomaren Auslöschung der Menschheit, das wird hier jetzt, würde ich sagen, in eine etwas andere Richtung verschoben. Und zwar in Richtung der Auslöschung der Menschheit durch ein Virus oder durch eine Krankheit, die in dem Fall natürlich jetzt auch menschengemacht ist. Also ich würde sagen, das bleibt sogar eigentlich so ein bisschen gleich. Also die Menschheit löscht sich selbst aus durch in dem Fall halt Innovation oder eben das Erschaffen von diesem Virus. Also haben wir die grundsätzliche Angst sozusagen vor dem Ende der Menschheit. Das ist so ein bisschen das Grundthema und ich würde sagen, das bleibt hier schon auch dabei. Vor allem natürlich, als dann so ein bisschen klar wird, dass dieses Virus, was er da erschaffen hat, eben die Affen super schlau macht und die Menschen umbringt. Also das ist dann irgendwie auch eine sehr interessante kleine Idee, finde ich, sich so auszudenken, weil ich habe den tatsächlich ja, ich kannte den Film ja noch nicht und ich dachte dann einfach, dass es dann zu einem richtigen Krieg kommt, also zu einem ausgemachten Krieg zwischen den Menschen und den Affen, aber wenn die Menschen sozusagen eh schon durch sich selbst, durch ihr eigenes Virus ja dezimiert sind, dann ne, kann, ja, ne, wie viel Krieg kann da noch sein mit dem kleinen Überrest an, ich weiß nicht, vielleicht Leuten, die immun sind oder vielleicht gibt es eine Impfung, was weiß ich. Aber das ist so, das finde ich jetzt ganz interessant, dass sozusagen die Auslöschung der Menschheit oder diesen Machtumschwung, den wir dann auch sehen werden wahrscheinlich, dass der eben eigentlich grundsätzlich von den Menschen ausgelöst wird. Und was, finde ich, absolut gleich geblieben ist, das natürlich, aber ja, ich frage mich immer so ein bisschen, wie weit kommt es noch durch bei dem Film jetzt? Ist halt diese Angst vor dem Machtverlust durch, also von den Menschen, dass die halt Angst haben von einem Machtverlust und einem Wechsel zwischen Unterdrücker und Unterdrückten. Also das ist ja etwas, was wir in dem 68er Film, finde ich, das war sehr deutlich. Und da gab es ja auch dann eben diese, also zumindest ich habe das einfach immer sehr, sehr viel gemacht, während des Films die Rollen umzukehren. Also zu überlegen, okay, die Affen sollen jetzt ja hier die Menschen darstellen und auch und andersrum. Und wie ist das eigentlich zu bewerten, wie ist das einzuordnen, wenn jetzt hier die Affen irgendwie diese Menschen quälen und in Experimente antun und so. Ich fand, das war sehr viel eindrücklicher. Als jetzt das, also das irgendwie andersrum zu sehen. Also ich fand jetzt, also das wird ja jetzt hier sozusagen in Prävolution wieder umgekehrt. Also dieser eigentlich ja sehr spannungsvolle, dieser spannungsvolle Wechsel wird ja zurückgedreht auf etwas, was wir ja sehr oft sehen, würde ich sagen. Also halt auf etwas, wo wir eben sehen, oh, die Menschheit ist so verkommen, die sind irgendwie, die quälen ihre Mitwesen. Und sie sind nur an Geld interessiert und sie sind irgendwie nur an ihrem eigenen Vorteil interessiert. Und das wird hier schon, also ich denke, das ist schon eine ähnliche Grundausrichtung, Stoßrichtung, wo es hingehen soll. Die wird hier nur auf, finde ich, etwas weniger spannungsvollen Grundidee irgendwie ausgetragen. Also eben, das bleibt dann eben wieder dieses Menschen sind böse und sie erschaffen jetzt diesen Virus. Und ich finde, dieses Motiv hat man irgendwie so in jedem Zombie-Film zum Beispiel ja schon 1000 Mal gesehen. Also ne, die wollen irgendwie, die erschaffen jetzt eine neue Waffe von mir aus oder irgendeinen neuen Virus, der ganz schrecklich ist und bam, sind alle tot und alle sind Zombies. So. Und in unserem Fall haben wir jetzt halt bam, alle sind tot und die Affen sind super schlau. Also ja, also dieses Selbstzerstörerische irgendwie, das haben wir schon. Und ich wäre wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wirklich interessiert, wenn wir diesen Film Prävolution, wenn wir den jetzt nochmal machen würden, heute, also jetzt, in diesen Zeiten, in unserer Zeit, in der wir vor anderen Dingen oder vielleicht auch vor den gleichen Dingen Angst haben. Weil ich würde schon sagen, dass ja heute die Angst vor, sagen wir erstmal Pandemien oder eben ne, so irgendwelchen schrecklichen Krankheiten, die haben wir jetzt am eigenen Leib erlebt. Und das ist schon nochmal was glaube ich, hier jetzt nochmal ganz anders irgendwie inszeniert werden würde oder könnte. Und was ja irgendwie jetzt auch wieder so ein bisschen zurückkehrt, ist ja eben auch die Angst vor so einem neuen Weltkrieg oder irgendwie krassen Waffen. Und das irgendwie kommt, leben wir in einer Zeit, in der wir vor allem oder vor sehr viel mehr Dingen auf einmal Angst haben können und müssen wahrscheinlich auch. Und das würde mich super interessieren, wie dann so ein Film heute aussehen würde, weil also da eben in diesem Film haben wir dann eben einfach nur das Grundmotiv ausgetauscht. Also die Sache, vor der wir Angst haben, ist halt jetzt nicht mehr die Atombombe, sondern eben dieses Virus. Aber die Grundangst ist ja eben das Ausgelöschtwerden.
Ich habe das Gefühl, dass wir so zyklisch irgendwie sind, dass wir, glaube ich, jetzt eher wieder bei der Grundangst von 68 angekommen sind und eher Angst vor einer Atombombe haben, weil so eine Pandemie haben wir durchgemacht. Ja, und sie ist schrecklich, aber ich glaube irgendwie, dass die meisten im Kinosessel würden sagen, oh ja, das war damals wie ein Schnupfen und gut ist, aber dadurch, dass jetzt irgendwie wieder so aufgerüstet wird, also das nur so als Beobachtung am Rande, aber
ja, ich finde halt, dass man das einfach im Vergleich dieser beiden Filme wirklich sehr gut erkennen kann, dass die eben wirklich so Kinder ihrer Zeit sind und dass eben, dass die Ängste sich halt irgendwie verändert haben auf einer gewissen Ebene, aber irgendwie eben auch nicht, weil wie gesagt, die Grundangst ist, das ist die Auslöschung der Menschheit.
Das sind ja auch immer diese spannenden Beobachtungen, das kannst du ja gut mit der James-Bond-Reihe zum Beispiel auch machen, ne? Die auch schon so lange läuft, dass du immer wieder siehst, ah, jetzt ist hier auf einmal Angst vor den Computern, Angst vor dem Digitalen, was da irgendwie mal so mit reinspringt, weil man das noch gar nicht fassen konnte, irgendwie in den 70er, 80er Jahren oder so. Weil ich musste jetzt auch dran denken, also wenn wir jetzt im Jahr 2011, ich hatte auch, also 2011 ist Prävolution rausgekommen, wir haben jetzt, wie du gesagt hast, dieses Virus, aus Menschenhand geborene Virus, das die Angst vor der eigenen Auslöschung symbolisiert, aber ich frage mich, ob das damals nicht auch noch ein bisschen mehr so auch so eine, denke ich mal, gut, so wird sie nicht eingesetzt, aber aus dieser Terrorangst, ich erinnere mich noch so Mitte der 2000er, wo alle Angst vor irgendwelchen Terroranschlägen mit irgendwelchen Substanzen, ne, so nach dem World Trade Center, wo die USA auch ziemlich besorgt waren, dass eben der nächste Anschlag über irgendwelche Zusätze in der Luft, im Wasser und so weiter passieren, wo ich mich so ein bisschen frag, ob der Film da nicht auch so ein bisschen, also ne, der kommt eher aus dieser Zeit als 11 Jahre später, wo wir jetzt mit Pandemieerfahrung zurückblicken so und vielleicht noch ein bisschen naiv sagen, so, naja, so plakativ und einfach wird es dann auch nicht funktionieren wie da, ne, so einschnupfen und man niest mal ein bisschen doller, sondern das brodelt erstmal monatelang, ohne dass es jemand mitkriegt, so, also, und dann muss es noch nicht mal im Labor irgendwie passiert sein, sondern ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich über irgendwelche Tiere weitergegeben und so weiter und so fort. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, wie du sagst, dieses verbindende Element, so, es geht in beiden Filmen um die Auslöschung des Menschen durch sich selbst, ja, also das ist irgendwie so dieser mahnende Zeigefinger, den Planet der Affen als Reihe vielleicht ausmacht. Mhm. So. Und weil ich mich nämlich auch gefragt habe beim Schauen, so gleich in den ersten paar Minuten, als jetzt hier Prevolution anfing, hatte ich noch den 68er so im Kopf, ein paar Tage vorher geguckt und verpodcastet und das klang alles noch so nach und ich dachte mir, ach so, Moment mal, das gibt sich jetzt ja als Prequel, das möchte uns ja jetzt den Weg zeigen, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass dieser 68er Planet der Affen, wie diese Erzählung entstanden sein könnte. Und dann dachte ich, aber das ist ja irgendwie jetzt auch ein bisschen schräg, weil im Jahr 68, Kalter Krieg, so der Mensch sich selbst zum Feind, Westen gegen Osten, Amerika gegen Russland, zwei Atommächte, das liegt da in der Luft. Das ist alles sehr, sehr, also das ist da. Aber jetzt im Jahr 2011, jetzt im Jahr 2022, wenn ich den Film gucke, weiß ich ja, dass zumindest das, was man 68 noch für den Auslöser hielt, erst einmal bis hierhin gar nicht passiert ist. Der Kalte Krieg ist ja eigentlich vorbei. Die große Angst vor dem großen Zusammenclash der Atommächte hat ja so gar nicht stattgefunden. Also, ne, ich bin ja jetzt in dieser erzählerischen Zwischenzeit zwischen diesen Filmen und der neuere Film, der ja in unserer Zeitrechnung weiter vorangeschritten ist, der in unserer Gegenwart erzählen will, der kann sich jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so sehr auf den Kalten Krieg beziehen. Oder er muss einen eigenen Kalten Krieg erfinden und sagen, im Jahr 2065 bekämpften sich andere Atommächte und dadurch ist es denn, aber das macht er ja nicht so. Und dann habe ich mich gefragt, aber was macht das? Ja, okay, jetzt geht's hier um ein Virus. Ah ja, das Virus. Okay, der Mensch hat sich denn damit selbst. Okay, aber könnte das, also ist es das, was am Ende mit der Freistattung gemeint ist? Vielleicht irgendwie auch nicht. Ja, aber dann passen die Filme ja eigentlich auch irgendwie gar nicht so richtig zusammen. Eigentlich kann das denn ja gar nicht exakt die Vorgeschichte sein zu dem Film mit Charlton Heston. Und dann ging es immer weiter in dem Film. Dann war da auf einmal so eine Mars-Mission, die da mal so im Fernsehen war und so eine Schlagzeile irgendwie. Und da habe ich schon gemerkt, ach so, fangen die hier an so ein bisschen, spielen die hier so ein bisschen mit meinen Erwartungen, spielen die auch so ein bisschen vielleicht mit der eigenen Einordnung in diese größere Filmreihe. Ja, greift man vielleicht einfach nur die Idee von Planet der Affen auf und sagt nicht, der Film von 2011 ist exakt die Vorgeschichte zu dem Film von 68. Es ist exakt die gleiche Zeitlinie, es ist exakt das gleiche erzählerische Universum, die gleiche Geschichtsschreibung, sondern vielleicht gibt es hier so ein paar Abweichungen und dann, weil ich im Jahr 2022 sitze und ich bin ein geschulter Filmschauer, dann schnipse ich mit den Fingern und sage, aha, wir haben ja ein Multiversum, wir haben hier ein alternatives Universum, wir haben hier ein anderes Universum, wo es auch zum Planet der Affen kommt, aber ein bisschen anders. Alles ist irgendwie ein bisschen anders. Vieles ist gleich, aber wir sind hier irgendwie in so einer alternativen Geschichte vielleicht unterwegs. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, diese Filme zusammenzudenken, zusammenzubringen, aber ich hatte so das Gefühl, dass man vielleicht auch aus produktionstechnischen Gründen, dass man sich einfach so viele Lockerheiten wie möglich lassen wollte. Also man hat 2011 nicht gesagt, wir sind ein Paralleluniversum und wir machen ein Multiversum und solche Begriffe waren da ja gar nicht in der Luft. Aber vielleicht hat man schon gesagt, naja, wir erzählen hier vielleicht eine mögliche Vorgeschichte zu Planet der Affen. Nicht exakt die Vorgeschichte zu Planet der Affen, aber eine mögliche Vorgeschichte erzählen wir hier, weil ich das auch so irritierend fand mit dieser Mars-Mission, wo ich dachte, ah, spielen sie damit auf das an, was Charlton Heston da passiert hat, also passieren ja auch parallel, ne, will man vielleicht, hat man vielleicht darauf spekuliert, auch irgendwann mal die Perspektive dieser verlorenen Mars-Mission aufzugreifen. Also ich fand das einfach sehr interessant, was da so an auch teilweise Easter Eggs gesetzt wurden und wie auch mit dem Original Planet der Affen Film auch popkulturell umgegangen wurde. Wie hat das für dich irgendwie, hast du dir überhaupt so eine Frage gestellt oder wie ist das für dich aufgegangen alles?
Ja, ich habe mir die Frage gestellt, aber tatsächlich bin ich generell, wenn ich Filme gucke, ich nehme immer erstmal sehr viel hin. Also ich bin da immer so, also ich habe dann schon auch gedacht so, ah ja, das soll jetzt hier diese Mars-Mission, ist das wahrscheinlich hier Charlton Heston, der unterwegs ist, also soll auf jeden Fall eine Anspielung daran sein. Aber ich habe, wie gesagt, ich nehme das erstmal einfach so hin. Ich denke dann so, okay, der Film will mir jetzt halt diese Geschichte so ein bisschen anders erzählen. Und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass wir es jetzt hier mit einer, ja, einer, also Parallelwelt, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sozusagen so streng einordnen wollen müsste für mich. Also ich finde das, für mich ist das okay, wenn ich sage, der Film, die Prävolution, die ist jetzt die Vorgeschichte, aber das ist eine modernisierte Form der Vorgeschichte, weil du ja, weil wir ja, wie du schon gesagt hast, die ganze Sache mit dem Kalten Krieg, das können wir jetzt nicht mehr so richtig bringen. Das würde auch, denke ich, unserem Zeitgeist oder dem 2011er Zeitgeist nicht entsprechen und das hätte, glaube ich, dieses Publikum auch eher so ein bisschen, ne, sagen wir mal, wir hätten jetzt wirklich so eine richtig so lineare Vorgeschichte fast jetzt mal gemacht, wo wir dann irgendwie halt am Ende von diesen drei Filmen bei Charlton Heston rauskommen. Ich glaube, das hätte halt nicht funktioniert und deswegen hat man sich jetzt hier für so eine Modernisierung entschieden, eben der Modernisierung der Ängste, der wie das gezeigt wird, worum es eigentlich konkret, also wie es konkret alles aus sich irgendwie angefangen hat und ausgewirkt hat. Und ja, natürlich muss man dann eben auch sagen, okay, wir müssen jetzt das ein bisschen abändern und das so ein bisschen anpassen, damit das irgendwie hinhaut. Und ja, ob dann, es ist ja dann auch, dann ist ja quasi dieses Raumschiff, das habe ich nämlich auch so verstanden, diese Mars-Mission, die wir ja, wie ich finde, das war sehr nett und sehr subtil, immer mal wieder so ein bisschen gezeigt, aber eben auch nicht wirklich. Also da waren viele Fragezeichen, ich mag Fragezeichen, fand ich gut. Und das wird ja dann immer wieder so angeteasert und wenn diese Crew jetzt losfliegt, in dem Jahr, in dem eben jetzt hier James Franco irgendwie Kram macht, das ist ja, das wird ja auch nicht ganz genau gesagt, in welchem Jahr wir uns befinden, aber ja, irgendwie so eine Art von Jetztzeit, dann kann er natürlich auch nicht die Person sein, die dann da ankommt und auch nicht die Person sein, die dann irgendwie im Raumschiff eine Fluppe raucht und aussteigt und sagt, ja, die Menschheit ist ja so verkommen. Also ich glaube, das kann einfach nicht so funktionieren. Und deswegen haben wir jetzt einfach so eine Art parallele Crew, die dann irgendwie weg ist und abhaut und die dann natürlich trotzdem diese Grundstory erleben kann, nämlich auf dem Planeten anzukommen, festzustellen, crazy, es ist die Erde. Also ich denke, dann sozusagen diesen Plot-Twist können wir dann schon noch machen. Und das Umgehen mit dem alten Film, das fand ich, ja, da habe ich mich halt hier und da so ein bisschen gefragt, ist schon schön. Also ich war natürlich auch, man freut sich ja immer, wenn man, also es ist ja so ein kurzes Trigger von so einem Belohnungszentrum, ne, wenn man so Sachen erkennt, wenn man dann so denkt, der hat jetzt hier die Freiheitsstatue in der Hand, das ist ja lustig. Oder der Affe heißt Bright Eyes, eine Anspielung. Aber mehr ist es dann irgendwie auch nicht gewesen. Also da fand ich, das ist ein nettes Gimmick, aber im Endeffekt ich würde sagen, es ist lustig, aber sinnlos. Also da ist jetzt nicht viel dahinter, ne, fand ich jetzt irgendwie, also es war, wie gesagt, funny. Ich glaube, einmal sagt ja dann auch Tom Felton in diesem Affenhaus, sagt er dann irgendwie so, it's a madhouse, madhouse. Was ich halt einfach in dem Moment, ich glaube halt, wenn man den alten Film nicht kennt, denkt man so ein bisschen so, okay, ist jetzt ein bisschen eigenartige Wortwahl, ist halt ein bisschen veraltet, aber es ist halt ein direktes Zitat aus dem Planet der Affen-Film. Und,
Moment, ganz kurz, ich dachte nämlich, dass du eine andere Anspielung meinst, was...
Du meinst die dirty
get paw, your, ne? Dirty hands off me, dirty ape oder irgendwie sowas. Was ich auch, ja. Ich fand das, also das fand ich großartig, weil der Moment...
Das fand ich auch super
so,
witzig.
So eine Pointe, also so richtig auf den Punkt, das war in meinen Augen eben kein billiger Fanservice, sondern bewusst klug gesetzt in meinen Augen so. Aber was war das mit dem Madhouse? Wo war das noch?
Das war, da ist irgendwie, da sind dann halt alle diese Affen noch in den Käfigen.
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen flippen die so ein bisschen aus und er geht dann so ganz, es gibt dann so einen Shot, wo man sozusagen so diese lange Reihe von Käfigen wie so ein Flur sieht, links und rechts die Käfige und ganz am Schluss ist dann diese Leiter, also diese Treppe, wo er hochgeht und er steht so ganz oben und die ganzen Affen rasten aus und er schreit dann halt so, it's a madhouse. Und das war dann halt, das passiert ja in dem alten Film auch, da ist er auch in dem Käfig und sagt das dann halt, also Charlton Heston. Und das mit dem, genau, das mit dem Dirty Paws, das fand ich natürlich auch super, super witzig. Zugegebenermaßen, weil dieser Satz ja auch wirklich in die Popkulturgeschichte eingegangen ist, als einer der besten Kinosätze jemals. Es ist er ja auch. Und dass das einfach hier auch nochmal wiederholt wird, war natürlich extrem witzig. Und ich sag auch nicht, dass die anderen Easter Eggs billiger als Fanservice sind. Das würde ich niemals behaupten. Aber ja, also das ist halt so, das ist dann natürlich auch so ein bisschen so ein Verneigen und so ein Sagen, wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, was unser Erbe ist, auch so ein bisschen. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, was in dem Tim Burton-Film davon übrig geblieben ist. Das müsste ich mir vielleicht nochmal angucken. Egal, weil ich halt mich gerade frage, ob da sowas auch gemacht wurde, weil hier war das schon, ich fand, das war schon sehr präsent und auch sehr viel. Also da waren viele Easter Eggs. Also
Es gibt wieder einen Filmschnipsel mit Charlton Heston irgendwie. Irgendwo läuft beim Fernseher mit einem Film von ihm so.
Ja.
Finde ich, also auch jetzt, wie du das so schilderst, ich finde das eigentlich, also mir hat das im Laufe des Films eigentlich gut gefallen. Und ich glaube, dass der Film da auch so ein paar Minen sehr gut umgeht. Allein die Tatsache, dass das Ganze in San Francisco spielt, ne? Also, weil ich mich halt eben auch gefragt habe, so, ey, im Jahr 2011 hat niemand gesagt, wir brauchen mal einen neuen Planet der Affen-Film. So. Also, ne, ist, meine ich ja so, dieses Star Wars-Ding, das war jetzt ja nicht. Also, da gehst du vielleicht mal durch einen Kinosaal, siehst ein Plakat dafür, rollst mit den Augen und sagst, Planet der Affen, ey, die holen doch alles irgendwie aus der Schublade raus. Können die nicht einfach mal irgendwas ruhen lassen? So, oh wow, jetzt kommen die Affen aus dem Computer. Tolle Idee. Also so eine gewisse, sag ich mal, zynische Grundhaltung, die man dem Filmstudio und den Filmschaffenden unterstellt, die aber eigentlich im Publikum auch so ein bisschen schon verankert ist. Und also so einen Film hätte man auch machen können. Man hätte so einen absolut unnötig zynischen Film machen können. Der hätte dann aber in New York gespielt und der wäre am Ende im großen Showdown an der Freiheitsstatue geendet, die dann auch auseinanderbricht, um das letzte Bild vielleicht sogar gleich am Anfang irgendwie zu zeigen. Also die halt viel mehr nicht nur Fanservice, sondern halt viel mehr so dieses durch den Fleischwolf drehen, was irgendwie auch nur ansatzweise an Planet der Affen bekannt ist. Und das fand ich zum Beispiel dann hier an ein paar Stellen, so durch den Satz und auch als sie dann da auf der Brücke waren und da die Polizeireiterstaffel kam und ich hatte den Film gesehen, aber ich hatte vieles einfach nicht mehr im Kopf, wo ich mir so dachte, Affen auf dem Pferd, mit dem Gewehr, kenn ich, mach ruhig, hast dir verdient. So ging mir das in dem Moment, weil ich halt eben nicht mit den gleichen Bildern schon die ganze Zeit erschlagen wurde.
Das stimmt.
Und also allein dieses Caesar spielte am Anfang mal kurz mit der Freiheitsstatue am Fenster, so was ich halt süß fand, weil man hat es dann auch komplett dabei belassen, weißt du? Man hat es komplett dabei belassen und eben nicht gesagt, wir drehen das jetzt irgendwie alles so mega durch den Fleischwolf. Also das und trotzdem, natürlich hast du recht, also vieles von dem ist irgendwie so ein bisschen Augenzwinkern, ist total irrelevant und tut auch nicht weh, wenn du den 68er nie gesehen hast, wenn du gar nicht weißt, dass es da vor 40 Jahren schon mal Filme zu gab oder so, weißt du? Das, und das gefällt mir gut, weil das ist dann wieder das, was heutzutage, wenn diese Filme 30 Jahre später eine Fortsetzung machen, da kriegst du halt immer den Ellenbogen in die Rippen, wo es heißt, na, kennst du noch? Hier, Lichtschwert, kennst du? Ja, Darth Vader, schon mal von gehört, ja? Hab doch mal eine Brotdose mit ihm, ja. So, das haben, also so hat sich das für mich hier eben nicht angefühlt, weil man so ein bisschen Fokus verschiebt und sagt, guck dir mal ein bisschen diese Affen an und dann fühlst du mal ein bisschen mit und diese ganzen Arschlöcher drumherum und ja, der Mensch ist auch ziemlich scheiße, wenn er sein will und das ist jetzt unsere Geschichte.
Ja, du hast schon recht. Also das, die Zitate oder die Anspielungen waren jetzt nicht alle mit dem Holzhammer, ein paar würde ich sagen schon. Und das war schon sehr nett. Also ich habe, wie gesagt, ich freue mich ja darüber auch immer. Also ich glaube, jeder freut sich darüber, wenn er was erkennt, was jetzt der Nachbar, der auf der Couch sitzt, gerade nicht schnallt, dann ist man so, haha, ich hab's verstanden. Und das ist was der Film auch will. Und du hast, ich glaube, du hast schon recht, das ist auch, oder so ein hier und da so eine, ja, so eine kleine Verneigung auch vor dem Original ist, oder einfach zu sagen, das ein bisschen zu würdigen und zu sagen, schau mal, wir haben das schon verstanden, aber wir machen jetzt trotzdem ein bisschen was anderes. Also das ist schon, finde ich auch, das kann man dem Film auf jeden Fall zugutehalten, dass dass wir jetzt nicht in New York sind und dass wir jetzt keine Affengruppe, die die Freiheitsstatue hochklettert, sondern ein anderes Wahrzeichen, in dem Fall die Golden Gate Bridge, die auf mysteriöse Weise übrigens sehr neblig plötzlich war. Das fand ich schon, das ist schon gut. Also das, diesen Eigenanteil leisten zu wollen und eben auch wirklich sich auch dann doch ein Stück weit zu entfernen von diesem Originalfilm. Das kann man auf jeden Fall dem Film alles hoch anrechnen. Also das stimmt schon. Und die kleinen Easter Eggs, ja, wie gesagt, man freut sich darüber. Und ein paar Sachen haben sie ja wirklich auch versucht, narrativ nochmal zu verankern. Also dann die Mutter von Caesar, die wird ja dann auch Bright Eyes genannt. Das ist ja der gleiche Name, den Charlton Heston kriegt als Versuchstier quasi. Und es wird ja dann auch nochmal erklärt, wirklich auf so einer Dialogebene, dass es dann gesagt wird, ja, hier, durch das Virus kriegen die alle so schillernde Augen irgendwie, so einen grünen Schillern in ihrem Augen. Und das wird ja dann auch später immer wieder aufgegriffen. Also als dann die Affen da irgendwie, als ja die dann alle da mit diesem Gas irgendwie da versetzt, Caesar, und die kommen dann alle aus ihren Käfigen raus, und dann guckt er die ja richtig so an, ob die jetzt dieses grüne Schillern haben, ob das geklappt hat, ob das funktioniert hat, sein Plan. Und das wiederum finde ich dann eben gut, also dass dann sozusagen dieses kleine Gimmick benutzt wird, um dann damit wirklich einen wichtigen Teil in der neuen Geschichte zu erzählen, der vorher vielleicht nicht da war,
ja,
sondern jetzt eben auf einmal eine neue Bedeutung bekommt und auch ja eine eigentlich ziemlich wichtige. Und das fand ich dann wirklich sehr, sehr cool. Also da habe ich gedacht, okay, das macht für mich Sinn, und das ist jetzt halt mehr als nur mal schnell den Namen zu sagen und so zwinki-zwonki zu machen. Ja, also das fand ich schon ganz gut.
Man benutzt es auch irgendwie. Also man referenziert nicht nur, sondern man greift es irgendwie auch so ein bisschen auf. Natürlich ist es auch für uns natürlich eine Markierung, dass wir auch erkennen können, die Affen sind jetzt intelligent, weil sie so. Aber es funktioniert, und nehme ich den Film auch gar nicht so übel. Und da fällt mir auch gerade ein, also deswegen finde ich diesen Satz, das mit den Get your paws off me, you dirty ape, das hat halt, also der Satz hat den gleichen Effekt wie im Originalfilm. Also wenn du ihn nicht schon vorher kanntest, dann ist der hier, finde ich, auch ikonisch.
Funktioniert wunderbar.
Funktioniert und ist auch, ne, und ich musste nämlich gerade dran denken an den blöden hier Star Trek Into Darkness. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, schon 100 Jahre her. Kann mich an nichts erinnern.
Ja, siehste,
kein gutes Zeichen für den Film.
Siehst du, ja, ich erinnere dich aber noch an die eine Szene, nämlich wo hier unser Mr. Nobody sich in seiner Gefängniszelle als eigentlich derjenige zu erkennen gibt, der er ist, nämlich My name is Khan. Und der ganze Film 3 Sekunden lang wirklich stoppt. Damit im Kinosaal auch alle sagen können,
und damit der Groschen fallen kann.
Ja. Genau, damit der Groschen fallen kann, und das ist eben das Problem. Und alle, die halt keinen Bezug zu irgendwas Altem daran haben, sitzen da und sagen, wer bist du?
Was? Das sind die 30 Sekunden zum Googlen.
Genau. Ja, und das macht der Film halt hier nicht, weißt du? Das war jetzt nicht irgendwo, also
das stimmt.
Ich weigere mich immer, ich habe ein großes Problem mit Nostalgie, die einfach so leer ist. Die so ein Zuckerguss über irgendwas ist und Arbeit ersetzen soll. Wenn du keine Ideen hast, ein bisschen Nostalgie. Wenn du wenn du deine Idee nicht ausarbeiten willst, haust du noch Nostalgie obendrauf. Und da habe ich den Eindruck, dass dieser Film, der ist erstaunlich, also der ist nicht nostalgisch für den 68er Film.
Nein.
Und wenn denn in so einem Maßstab, wo ich sage, das kann man machen.
Ja, ich finde auch, dass es hier bei allem Augenzwinkern, aber immer noch auch als so eine kleine, es ist halt so eine kleine Hommage. Also es ist halt so, das sind so die Zitate und die Easter Eggs sind so ein bisschen die Steuern, die dieser Film an sein Original zahlt. So, also ein bisschen so dieses zu sagen, schaut mal hier, wir haben uns mit dem ursprünglichen Material wirklich beschäftigt. Wir haben jeden kleinen Satz und jedes kleine Gimmick haben wir verstanden und durchschaut, und wir haben jetzt ein paar davon in diesem Film eingebaut. Ich habe auch, man kann ja dann bei IMDb dann immer diesen ganzen Trivia-Kram lesen, das habe ich auch getan, und da war noch viel, viel mehr, also wahnsinnig viele Dinge, auch wie die Figuren benannt sind, dann halt nach irgendwelchen Leuten, die in dem alten Film irgendwelche Rollen hatten oder die weiß ich nicht, die irgendwie technisch da auch unterwegs waren oder die Kostüme gemacht haben, alles Mögliche. Also da waren wirklich sehr, sehr viele Dinge, die sozusagen jetzt beim Schauen sehr viel subtiler waren oder auch tatsächlich auch wirklich so weit verfremdet, dass man es auch gar nicht gemerkt hat. Aber ich fand, das war halt immer so ein bisschen so ein Hutziehen, so vor dem Erbe sozusagen. Und das finde ich halt sehr schön. Also das mag ich eigentlich sehr gern.
Ja, das hat mir auch alles gut gefallen. Und ich habe auch gerade mal durchgerechnet, das sind ja eigentlich dann 43 Jahre später,
ja,
wie der
wow.
Film rausgekommen ist. Also auch sinnig, also es sind ja eigentlich zwei Generationen später, so die oder zwei, ja, Generationen, die du quasi überspringst. Also gut auch diese Notwendigkeit erkannt zu haben, so, weil da wird kaum jemand im Kinosessel 43 Jahre später gesessen haben, um aufzuspringen und zu sagen, Bright Eyes habe ich schon damals, weißt du?
Aber vielleicht schon, weißt du? Ein paar Leute bestimmt.
Bestimmt, aber ich glaube, die sind dann auch, sage ich mal, nicht mehr in der körperlichen Verfassung, um aufzuspringen und zu jubeln,
wenn sie
den Namen hören. Naja, ich habe halt immer so als Maßstab diesen Moment, ich weiß nicht, ob du da mal diese Videos gesehen hast von Avengers Endgame, wo Captain America den Hammer von Thor schwingt. Da gibt es halt so Momente in den USA aus dem Kinosaal, wo das Publikum ausrastet vor Begeisterung. So, das ist für mich halt so einer der größeren Fan-Momente, so mit, also Nostalgie ist das falsche Wort, aber so Fanservice, der irgendwie auch gut funktioniert. Ich frage mich, wie viele Leute im Laufe des Kinoruns von Planet der Affen so ausgerastet sind, weil sie die Freiheitsstatue in dem Film gesehen haben oder ja, den Affen auf dem Pferd oder so.
Weil Malfoy gesagt hat, take your dirty hands off.
Ja, also.
Das stimmt, das ist schon wahr. Da hast du wahrscheinlich recht. Und ich würde auch sagen, wie gesagt, dass uns das jetzt eben auch gerade so viel aufgefallen ist, weil wir den Film halt gerade erst gesehen haben.
Ja.
Aber ich denke schon so ein paar Sachen. Also wie gesagt, dieser Satz, zum Beispiel, das ist schon etwas, was, glaube ich, auch so ein bisschen in die Filmkultur eingesickert ist. Also wenn man sich mit Filmen gerne beschäftigt oder sich dafür interessiert, dann denke ich, wird es eher geläufig oder zumindest auch dieses Symbol der Freiheitsstatue und so weiter. Das ist, glaube ich, schon auffällig gewesen. Oder Charlton Heston im Fernseher zu sehen. Ich glaube, das ist schon bestimmt Leuten aufgefallen.
Ja, ja.
Und das ist dann schon irgendwie auch, das ist irgendwie auch halt einfach nett gemacht und gut gewesen. Und ich weiß halt, ich fand es gerade lustig, dass du es gesagt hast, weil ich habe meiner Mutter erzählt, dass ich hier den Podcast mache zu dem Thema.
Liebe Grüße
und
an dieser Stelle.
Ja, genau. Grüße. Und sie hat dann irgendwie gesagt, dass der alte Teil, sie meinte halt, es war ihr Ausdruck, war voll der Straßenfeger.
Ja, ja klar.
Also ich meine, sie war halt noch ein Kind, als der dann irgendwie halt in der DDR, keine Ahnung, im Fernsehen lief oder irgendwo mal gezeigt wurde. Aber sie meinte halt, es war ein Reißer. Also alle waren so komplett, fand's richtig geil, waren total auf dem Baum. Und das, Affenwitz übrigens, und das, ja, das fand ich irgendwie schon ganz lustig. Und deswegen habe ich auch gerade daran gedacht, dass vielleicht Leute halt, die den Film dann schon sehr lange kennen und den vielleicht auch einfach dieses Universum mögen. Also ich meine, wie gesagt, es gibt ja dann noch bei den alten Filmen noch sehr viel mehr Teile und die Serie und so weiter. Und Menschen, die sich da richtig rein vertieft haben, die werden sehr bestimmt auch ihren Spaß gehabt haben mit diesen Zitaten und mit diesen kleinen Verneigungen, die der Film immer wieder auch macht.
Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal versuchen, fällt mir jetzt noch eine Affenmetapher ein? Nee, aber so eine gewisse Klammer zu setzen oder so einen gewissen Punkt zu machen, also so kurz mal innezuhalten, so eine Stecknadel jetzt hier einzusetzen, die wir dann vielleicht später wieder aufgreifen. Also was bleibt jetzt so nach dieser Sichtung und nach dieser Besprechung? Was für ein Gefühl hast du, macht jetzt so diese Filme aus und eben auch dieses erste Prequel? Gibt's da Dinge, von denen du hoffst, in den Fortsetzungen mehr von zu sehen, Motive, Momente, irgendwie Potenzial, vielleicht eben auch mit dem großen Bogen auf den 68er, also wie gehst du in den nächsten Film jetzt rein?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht von dem Schluss von diesem Film, der kam mir sehr abrupt vor. Und da habe ich dann nämlich auch gedacht, oh, ich würde aber jetzt gerne weiterschauen. Also das war so ein bisschen wie bei so einer Serie, ne? So ein komisches, offenes Ende. Und ich war so, was? Okay, nächste Folge. Also da wäre ich jetzt gerne noch weiter eingestiegen. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt sozusagen, was der Film hat ja jetzt viele Andeutungen gemacht, dass irgendwie halt, ne, dieses Virus sich verbreitet und so weiter und dass die Affen, ja, die chillen da jetzt in ihrem Wald, aber was ist jetzt sozusagen der weitere Plan? Also was wollen die jetzt? Und da bin ich super gespannt drauf. Also auf so einer narrativen Ebene bin ich halt sozusagen, finde ich das alles sehr spannend. Und sozusagen bin einfach auch gespannt, wer da jetzt sozusagen in den nächsten Filmen dann auch auf Menschenseite, ob da noch, ich weiß, dass da noch hier und da eine oder andere Star dazukommt. Und ich frage mich halt jetzt schon so ein bisschen, was machen die? Also was machen die dann? Also was passiert mit den Menschen? Warum? Ne? Also was geht da so? Ich habe auch viele, viele beknackte Fragen, wie wenn dieses Virus auf die Affen die schlau macht und die Menschen killt, was macht das Virus mit den Vögeln, mit den Fischen und den Schweinen? Passiert da noch was? Ich fände das halt super geil, wenn da noch irgendwie andere Tierspezies vorkommen, aber ich befürchte nicht, aber es wäre irgendwie schön.
Planet der Schweine wäre natürlich auch mal ein schönes
Spin-off. Ja, ich meine so Farm der Tiere mäßig, weißt du, da kommen dann noch so super schlaue, ich weiß nicht, oder vielleicht wirkt es sich auch auf, keine Ahnung, auf die Kuh völlig anders aus und die wird kriegt noch ein Bein dazu oder was weiß ich, ja, keine Ahnung. Also das
wäre schön. Maria, du hast den Job.
Danke.
Du hast den Job. Das Drehbuch würde ich jetzt auch gerne lesen.
Also das ist halt das, was ich mich gefragt habe. Also weil, vielleicht auch, weil man halt, weil wir jetzt aus so einer Generation oder in so einem Zeitalter leben, in dem man halt sehr oft über so Naturauswirkungen nachdenkt für irgendetwas. Und ich habe mich halt gefragt, okay, jetzt ist dieser Virus auf der Welt, der macht anscheinend was mit Tieren und mit Menschen. Was macht er mit allen anderen Wesen, die da jetzt noch so sein können? Mhm. Ich vermute, wie gesagt, ich vermute, meine Fragen werden nicht beantwortet, aber das hätte ich gern. Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich hoffe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Prevolution jetzt auf so einer persönlichen Ebene, wir konnten uns da super drüber unterhalten, aber ich fand, das war jetzt nicht der stärkste Film, den ich jemals gesehen habe. Also da geht schon noch ein bisschen was. Also ich fand den jetzt insgesamt jetzt nicht so mega gut, auch weil, wie gesagt, die Motive doch schon ganz schön ausgelatscht waren und da viel dabei war, wo ich dachte, okay, kenne ich schon, hast du mal gesehen. Dass eben, wie gesagt, dieser Schauwert mit diesen animierten Affen, das hat eben, finde ich, das hat schon funktioniert, aber es war für mich jetzt eben nicht mehr das große Oha, oh mein Gott, das sieht visuell so krass aus. Also das hat es so ein bisschen verloren, deswegen hatte der Film für mich jetzt nicht mehr so viel auf so einer Ebene. Und da bin ich super gespannt, wie das jetzt mit den dann quasi immer neuer werdenden und ja wahrscheinlich auch dann so technisch immer krasser aussehenden Filmen sein wird, wie ich das dann da so sehe. Ich hoffe auf noch weniger Dialoge. Ich hoffe, dass alles nur noch über so Grunzen und Affenlaute klappt. Dummerweise weiß ich ja schon, dass Caesar jetzt schon reden kann. Also ich habe die Befürchtung, dass sie irgendwann alle reden. Aber gut, da muss dann einfach durch. Aber ich fand eben diesen Part sehr, sehr gut. Aber mal gucken, was passiert. Vielleicht grunzen dann die Schweine einfach oder so, ganz schlau. Wir wissen es nicht. und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem 68er-Film, den fand ich dann überraschenderweise doch sehr viel besser. Mhm. Weil ich wirklich, also ich auf einer persönlichen Ebene einfach fand, dass der mich auf eine andere Art beschäftigt und berührt hat. Vor allem auf einer auf so einer rationalen und auf einer denkenden Ebene so sehr viel mehr. Also ich hab da viel mehr auch immer wieder versucht, während des Films Parallelen zu ziehen zu die Affen, die da gezeigt werden, sind ja die Gesellschaft eigentlich der Menschen heute. Wie finde ich das so? Wie kann ich mich dazu positionieren? Ist das richtig? Ist das falsch? Und ich fand, da war viel mehr spannungsmäßig so drin, Dinge, über die man nachdenken konnte. Und der Film jetzt, da fand ich, das war das ein bisschen weniger. Da war schon ein bisschen mehr auf der Fokus auf Action, auf krassen Bildern. Und die Bilder waren schon auch gut. Also ich fand auch, das hat schon auch funktioniert hier und da. Fand ich das auch ästhetisch ganz interessant. Aber das ist für mich immer ein Wert, der weniger, also quasi auf einer langfristigen Basis weniger mich berührt oder mich weniger beschäftigt. Von daher bin ich super gespannt, was jetzt die nächsten Filme machen. Wie sehr dieser Schauwert des Digitalen dann auch vielleicht irgendwann weniger interessant ist und dann wieder so ein bisschen sich zurückbesonnen wird auf Inhalte. Und wenn du schon sagst, Jane Franco ist nicht mehr dabei, das ist für mich fein. Ich kann damit gut leben. Und dann hoffe ich, dass da jemand gecastet wurde, der da ein bisschen fähiger ist. Ich hab wirklich absolut keine Ahnung. Ich habe gar keinen Plan, wer da jetzt mitspielt in den nächsten Film. Ich lasse mich da einfach überraschen und schreie dann ganz laut, keine Ahnung. Oh mein Gott, Meatloaf oder so. Das wäre doch mal geil. Egal. Ja, also von daher, ich bin da echt, ich bin sehr motiviert, die weiteren Filme zu gucken und auch rauszufinden, was die Story dann eigentlich macht, weil ich immer noch ja große Fragezeichen über dem Kopf habe, wie kommt es dazu, dass diese Affen jetzt wirklich die Weltherrschaft an sich reißen? Noch sehe ich das sozusagen nicht richtig. Weil, wie gesagt, ja noch jede Menge andere Wesen da am Start sind, die ja auch irgendwie ein Anrecht haben auf vielleicht auf den höchsten Punkt in der Nahrungskette. Mal schauen. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Und du? Du kennst ja schon ein bisschen, aber...
Ich kenne die so ein bisschen, deswegen mache ich mal ein Gedankenexperiment, weil ich mag das immer gerne, mich in so Filme hineinzufühlen und zu spekulieren, wie es damals gewesen sein muss. Also das Wissen, was ich habe, mal so auszuklammern und mal zu gucken, ne, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt quasi 2011 aus dem Kino gekommen wären und diesen Film irgendwie besprochen hätten und dann spekulieren, was mag wohl kommen, wie mag es wohl weitergehen. Ich finde das so interessant. Also habe es leider nicht mehr geschafft, mich noch sehr in die Produktionsgeschichte irgendwie einzulesen. Aber ich vermute nämlich schon, dass hier gerade so 10 Jahre nach dem Reboot von Tim Burton, da wollte man, glaube ich, auch eine Trilogie draus machen. Das hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Und Creative Differences, wie es immer so schön heißt. Und irgendwie, da ist ja dann nichts draus geworden. So, dann hast du 10 Jahre später hier dieses Prevolution-Prequel-artige Ding, was, wie ich finde, auch alleine hätte funktionieren können, ne? Wenn wir jetzt aus dem Kino gehen und sagen, ja, der Film, der war jetzt kommerziell okay, aber da gibt's jetzt erstmal 10 Jahre nix oder 20 Jahre nix oder nie wieder was. So, dann könnte man sagen, naja, okay, gut, jetzt wissen wir zumindest, wie es zu diesem Initialpunkt irgendwie kam, ne?
So, das stimmt.
Könnte man so offen jetzt auch lassen, weil den Rest kann man sich ja irgendwie dann auch denken oder spekulieren, so. Und so fühlt sich das, also ich will das schon fast als positiv anmerken, dass der Film, weil heutzutage ja Filme irgendwie gefühlt, wie du sagst, so serienmäßig funktionieren, dass sie komplett offen irgendwie sind und bleiben. Oder zumindest erkennbar ist, da kommen noch 2 hinterher und die sehen dann so und so und so aus, ne? Also ich habe eben das Gefühl, dass der eigenständiger dasteht und zum Beispiel auch mit dem Wissen, so die Fortsetzung, die hatte nachher ein Budget von 170 Millionen und hat irgendwie 700 Millionen eingespielt. Also wir sind dann wirklich auch in dem Blockbuster, auf dem Blockbuster-Level, das meine ich so ein bisschen auch mit Handbremse, so, ne? Während man damals vielleicht noch gesagt hat, ey, drück mal das Budget unter die 100, weil dann muss
vielleicht
der ja auch.
Nicht.
Genau, also das setzt ja die Maßstäbe auch ganz anders, ne? Dann hast du vielleicht noch 50 Millionen irgendwie Marketing obendrauf. Naja, gut, dann hast du ab einem Einspielergebnis von 150, 200 Millionen. Hast du, also verdienst du Geld, so, wo man sagt, ist ja auch mal irgendwie erfrischend, dass Filme, also gerade heutzutage, wo alles irgendwie 1 Milliarde einspielen muss, damit irgendjemand 2,50 Euro daraus ziehen kann, so. Ja. Ne, also diese Größen, also muss ja auch alles auf diesem Level irgendwie laufen, es gibt ja nichts mehr darunter, so. Und hier war das, glaube ich, so ein bisschen so vorsichtiger und umso interessanter bei der Fortsetzung, wo dann so wirklich, also, wo die Mittel dann noch mehr zur Verfügung stehen und ich glaube auch einfach der Film mehr auftritt. Aber so dieses, okay, wir sind ja noch ein bisschen kleiner unterwegs, so, okay. Da würde ich dann eben auch sagen, so spannend, wie es dann mit weniger Restriktion weitergeht, mit mehr Möglichkeiten, mit mehr Freiheiten auch irgendwie weitergeht. Aber ich frage mich zum Beispiel auch, ob man vielleicht auch damals ein bisschen auf diese Mars-Mission so spekuliert hat. Also ob man irgendwie auch gesagt hat, na ja, weiß ich nicht, die Fortsetzung, denn der nächste Film, ich will noch nicht mal Fortsetzung sagen, der nächste Film spielt dann 1000 Jahre in der Zukunft und wir sehen dann, wie diese Mars-Mission durch irgendein schwarzes Loch gefallen ist oder also wir setzen dann mehr bei diesem Charlton Heston-Ding irgendwie an so und sagen, okay, wir zeigen jetzt einfach die Dramatik dieser Mars-Mission und der Film endet, der gibt sie noch nicht mal als Planet der Affen aus, sondern irgendwas im Weltall und die letzte Szene ist zu sehen, ach krass, die landen da auf dem 1000 Jahre später neben der Golden Gate Bridge. Wo wir doch gesehen haben, wie die Affen, weißt du, so, dass man sagt, oh wow, und dann kommt der dritte Teil und der ist dann nochmal 500 Jahre in der Zukunft und zeigt irgendwie, wie, weißt du, so, dass man
du bist auch engagiert.
Danke. Also so ein großes zeitliches Ding irgendwie aufzumachen oder irgendwie auch, weiß ich nicht, also irgendwie, also ich fand es auch total spannend, wie du gesagt hast, dass dieses Virus so klein thematisiert ist, ne? Hier eine Szene, da eine Szene und dann diese Credit-Animation, da läuft ja der Abspann drüber, ne? Also da sind ja viele schon dabei, irgendwie ihre Jacken wieder einzupacken und zu gehen und kriegen gar nicht mit, ach so, das passiert ja auch noch so nebenbei. Ja. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Ich glaube auch, dass die Fortsetzung das irgendwie aufgreift mit diesem Virus so. Müssen sie ja irgendwie auch.
Aber ja,
frag ich mich halt auch, ist das jetzt irgendwie so drei Nebensätze, weil Affen? Oder ist das mega wichtig, so dass wir sehen, wie die Menschen da an dem Virus auch noch irgendwie verrecken oder so? Oder also ich weiß auch gar nicht mehr, welche Zeitsprünge dieser Film macht. Ich weiß, also ich habe so viel vergessen davon. aber könnte ja auch sein, ne? Eine Fortsetzung hätte auch 200 Jahre in der Zukunft spielen können und Caesar nur noch als Statue im Affentempel, ne, so ähnlich wie beim 68er, und dann sitzen da irgendwie ein paar Affen drumherum und hören sich dann die Legende vom großen Aufstand an, und wir sind aber schon Jahrhunderte weitergesprungen oder so. Also spannend, also der Film liefert einiges, was in unterschiedlichste Varianten irgendwie fortgeführt werden könnte, finde ich.
Ja, also ich würde sagen, sowohl dein Space Adventure als auch meine Supertiere sind möglich.
Also Planet der Schweine finde ich immer noch wirklich heiß. Also das,
ja, oder noch mehr Tiere, weißt du, weiß nicht.
Ja, ja.
Superschlaue Hühner, warum denn nicht? Ja, also
weißt
ich
du,
bin ich dann, bin dafür.
Danach kommen die Pferde, weißt du, werden 1000 Jahre lang von den Affen geritten.
Sagen ja, sich, und dann bäumen die sich auf.
Genau, erst weg mit den Menschen, ein Glück, jetzt sind wir in Freiheit, nee, dann kommen die Affen, die benutzen uns auch nur als Reitinstrument, so, und dann zack, der Aufstand der Pferde. So.
Aufstand der Pferde, und dann fliegen die Pferde ins All. Und dann haben wir beide unsere Ideen vereint.
Und dann kommen sie sprechend zurück, und dann haben wir noch das Reboot von Mr. Ed.
Ich denke, wir haben's.
Sehr gut. Ja, ich hoffe, da draußen hat jemand aufgeschrieben, weil der Rest schreibt sich ja von alleine, so, die Ideen sind immer nur das Schwierige an der ganzen Sache. Wir nehmen dann ungefähr 25-30%, würde ich sagen, ne?
Ja, also mindestens.
Okay, gut. Details machen wir noch aus.
Du kannst aber dein Kind fragen, ob das vielleicht noch eine Idee dafür hat. Das ist ja anscheinend das Ding, was man so macht.
Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, für einen großen ikonischen Moment, frage ich mal. Ich habe dann aber so ein bisschen die Befürchtung, dass entweder was mit einer Wasserfontäne passieren muss oder mit einer Kehrmaschine. Ich weiß nicht, ob wir das...
Ja, why not? Ich finde, können wir ja ummünzen in eine große Flut oder sowas.
Ja.
Gut.
Ja, ich sag ja, der Rest schreibt sich alleine. Die Arbeit, harte Arbeit ist getan. Ja, dann sage ich auch einfach mal, machen wir hier, glaube ich, so langsam dann auch zu.
Mhm.
Ich freue mich auf den nächsten. Ich freue mich auf den nächsten Film, weil ich habe das Gefühl, also habe ich ja immer wieder gesagt, so ich will ja eigentlich auch über Matt Reeves sprechen. Und ich hatte in Erinnerung Planet der Affen, der erste, James Franco, schmieriges Gesicht, ein bisschen was mit dem Affen, okay. Und dann geht's los. Wenn wir den hinter uns lassen, so dann geht's so richtig los. Dann kommt die dunkle Stimmung, dann wird alles spannender, stimmungsvoller, noch interessanter. Ich war, glaube ich, auch kurz davor, mich der Revolution der Affen einfach anzuschließen, als ich diese Filme damals gesehen habe. Also jetzt wird's, glaube ich, jetzt geht's richtig los.
Nice, das klingt sehr gut.
Ja, gut. Dann bleibt uns eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Also ich sage natürlich Dankeschön, liebe Maria, dass du hier mitgemacht hast.
Ja, gerne.
Mitmachst. Was ist die erste und beste Anlaufstelle, um dich in diesem Internet zu finden?
Ja, das wäre dann wahrscheinlich mein Blog. Ich habe meinen Blog diefilmguckerin.de. Den habe ich jetzt irgendwie so im Frühjahr oder Winter dieses Jahres neu gestartet und dann wieder aus den Augen verloren, wie es immer so ist. Sonst bin ich noch bei Twitter zu finden, auch unter als die Filmguckerin. Da reposte ich immer jede Menge Filmstuff, der mir irgendwie witzig vorkommt. Ja, das sind so die Dinge, wo ich bin. Ja, und dann bin ich noch bei Instagram, aber da heiße ich anders. Yo_MariaYo. Da kann man meine Zeichnungen und meine Kunst bewundern, wenn man das möchte.
Spannend.
Ja, manchmal hat die auch was mit Filmen zu tun, tatsächlich.
Und ich werde zusehen, dass ich das auch verlinke, dein Letterboxd-Profil, ne? Da
hat
man dann ja auch schon im Vorfeld so, ich habe das ja nämlich auch ein bisschen verfolgt, so die Sternebewertung, Planet der Affen, so, interessant.
Ja, das pflege ich auch tatsächlich, auch eigentlich auch nur, um mich selber zu erinnern, was ich alles schon geguckt habe.
Ja, geht mir ähnlich.
Ne? Ja. Und halt, und lange Watchlists zu führen, die ich dann halt wirklich sehr langsam abarbeite.
Ja.
Wie es immer so ist.
Wie das ist, ja. Okay, gut, dann sage ich einfach mal, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ahoi.
Ciao.